Moin Moin, Servus und Hallihallo. Ist der Himmel wolkenbehangen oder haben wir wirklich einen Schatten? Was haben Projektionsvorsätze damit zu tun und wie ist die Zeitverschiebung auf den Bahamas? Relevanter als diese Fragen sind eigentlich nur noch unsere Top 3, Martins Expertenwissen zum Thema DPI, PPI und die Erkenntnis, dass ACT eben nackt ist. Außerdem Rudelshootings und andere Formate. Viel Spaß! Läuft, mein Lieber.
Komplett.
Ja, dann sage ich es nochmal. Läuft, mein Lieber. Und wir sind schon seit 10 Sekunden drin in der neuen Folge, ohne dass Martin es gemerkt hat. Hallihallo. Hallöchen.
Ich habe es gemerkt, aber ich schneide es einfach raus.
Nein, das ist drin. Wir müssen auch mal einen chaotischen Einstieg machen hier, Martin. Ja, nachher kommen wir so rüber, als hätten wir immer alles im Griff.
Haben wir gerade komplett geschafft.
Ja. Ja, den chaotischen Einstieg oder zu suggerieren, dass wir alles im Griff hätten?
Eher den chaotischen Einstieg, würde ich sagen.
Das war natürlich aber geplant. Das war geplant.
Das war ein geplanter chaotischer. Ah, jetzt verstehe ich das. Genau. Ist der Plan im Chaos.
Das ist okay. Der planmäßig chaotische Podcast mit Martin Hirsch und Fabian Grell. Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Je nachdem, wann ihr uns da draußen gerade hört. Ich bin ganz gut gelaunt, du. Ich habe hier ein helles vor mir stehen und freue mich auf mindestens 60, aber keinesfalls mehr als 90 Minuten lockere Unterhaltung mit dir.
Schauen wir mal. Dein Einstieg war ganz gut übrigens. Gleich mal an der Stelle muss ich mal ein fettes Danke loswerden. Ich habe eine kleine Nachricht bekommen von jemandem, der uns auf den Bahamas hört.
Ach, wie geil.
Deswegen stimmt dein Einstieg mit, egal wie spät es gerade bei euch ist. Also guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die Zeitverzögerung dort ist, aber ich glaube, es sind ein paar Stunden.
Die ist so extrem, dass wir schon wieder irgendwie wahrscheinlich die gleiche Uhrzeit haben oder sowas.
Ja. Könnte auch wieder sein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall fand ich das, also er hat sich bedankt, er liegt am Strand gemütlich und hört dabei unseren Podcast und ich habe mir gedacht so, okay.
Okay, Neid. Ja, aber Neid hatten wir schon in anderen Folgen, das brauchen wir hier nicht nochmal wieder hochholen. Schöne Grüße auf jeden Fall in die Sonne.
Ja, definitiv. Ja, Neid.
So, jetzt, okay. Apropos, jetzt, wo der Sommer sich nun wirklich, ja, eigentlich schon seit Tag 1 des Herbstes komplett verabschiedet hat, zumindest hier in NRW, ging der Schalter einfach von 0 auf 100 direkt über zu Winter gefühlt. Mhm. Muss ich immer wieder an den Spruch denken, wenn ich so ein bisschen die Nase hebe, die Wolken sind die Softbox der Natur. Ja, was hältst du von dem Spruch eigentlich? Benutzt du den noch oder ist er zu ausgelatscht?
Der ist abgedroschen, aber er stimmt nach wie vor. Mhm. Also ich fand's total interessant, weil wenn du das so sagst. Also zum einen muss ich mal sagen, bei uns ist seit gestern wieder Sommer. Also seit gestern.
Wie bitte?
Ja, wir hatten gestern so ein kleines Familienfest und hatten eigentlich geplant, wir sitzen alle irgendwie drin. Das Ende vom Lied war, dass die Männer draußen saßen, gegrillt haben und Bier getrunken haben, wie sie's gehört. Und uns die Sonne, also ich habe total über das Gesicht, uns die Sonne wirklich auf den Bauch.
Ich dachte, das wäre ein neuer Videofilter, aber du bist echt.
Nee, das ist wirklich so. Und
tomatenmäßig rot.
Auch heute scheint wieder die Sonne bei uns, also momentan, also auch wenn es kühl ist nachts, aber tagsüber ist es echt angenehm bei uns momentan. Von daher, ja. Zum Thema Wolken, ich muss jetzt gerade so ein bisschen grinsen. Tatsächlich habe ich mir vor drei Tagen, weiß ich gar nicht, ein YouTube-Tutorial durch Zufall angeschaut, wo ein amerikanischer Fotograf, dessen Name mir jetzt gerade überhaupt nicht mehr einfallen will, in einer 10-minütigen ungefähr YouTube-Session abgehandelt hat, was man bei schlechtem Licht, aka Wolken, also Cloudy, so alles anstellen kann, damit man irgendwie trotzdem interessante Bilder daraus bekommt, weil also ich fand es ja interessant, er hat gesagt schlechtes Licht, andere sagen geiles Licht, weil weich, er sagt schlechtes Licht, weil keine Schatten. Also man sieht schon daran, ja, es streiten sich die Geister, was gutes und was schlechtes Licht ist.
Ja, absolut. Ey, ich sag's dir, Martin, ich hab, also ich muss kurz, wer weiß, ob ich noch mehr erzähle oder nicht, aber ich war ja in Berlin am Wochenende, hab dort auch zwei Fotowalks wieder gemacht und immer wenn ich irgendwie Fotowalks mache draußen, insbesondere mit einem Modell, gehe ich immer dahin, wo die knalle Sonne ist. Weil ich immer dann zeigen will,
ja, weil es deine Art entspricht.
Einfach,
weil es deiner Art der Fotografie entspricht, natürlich.
Das weiß ich jetzt, das würde ich gar nicht so sagen. Ich bin auch ein Freund von weichen Schatten, aber das Ding ist, dass man einfach dann so geil spielen kann mit Schatten, ne? Und dass das einfach immer irgendwie eine geile Sache ist, die man so auf so einem Fotowalk irgendwie machen kann, während man so halt einfach jemand auf der Straße stellen und es ist halt irgendwie weiches Licht, knipst einfach drauf los. Also klar, du hast auch eine Lichtrichtung und so, ja, ja, gut, aber ich finde es einfach spannender. Es ist spektakulärer, hartes Licht zu haben. Ist es nicht besser oder schlechter? Ist es nicht schöner oder hässlicher? Aber
spektakulärer trifft es ja.
Es ist spektakulärer und deswegen hast du schon ganz recht, es trifft mehr meinen Geschmack. Aber ich bin trotzdem interessiert. Kannst du noch ein bisschen zusammenfassen, was der Typ gesagt hat irgendwie?
Ja, was er gesagt hat, er hat halt, das Ganze nannte sich irgendwie 5 Tricks für Fotografie bei bewölkten Himmel, also auf Deutsch jetzt übersetzt, das Ganze war Englisch. Ja, im Endeffekt ging es halt darum, wie kann ich dem trüben Licht entfliehen sozusagen, beziehungsweise wie schaffe ich es, da noch eine Lichtrichtung herzubekommen oder die nicht vorhandene Schattenwirkung quasi auszunutzen. Also indem ich halt ein Model dann in einen Boden setze, nach oben schauen lasse, also sprich die Softbox dann ausnutze komplett. Oder, ja,
oder
indem ich...
Lass mich raten, okay?
Schieß los.
Okay, oder zum Beispiel, indem ich das Modell in den Tunneleingang stelle.
Das war tatsächlich nicht dabei. Also ja,
weil dann hätte ich zumindest irgendwie deutlich mehr Kontrast im Bild, als ich es vielleicht sonst hätte. Hm. Vielleicht nicht im Gesicht unbedingt, die harten Schatten, aber zumindest irgendwie mehr Dynamik. Das wäre meine erste Idee. Zweite Idee ist auch, heftig abschatten auf einer Seite. Ja. Vielleicht?
Das war eine der Varianten. Das,
okay.
Das ist richtig, genau.
Okay.
Also das Licht gezielt nochmal wegnehmen sozusagen. Also
ja,
mit einem schwarzen Filz oder was auch immer. Oder ja, eine schwarze Wand halt, ne?
Wie whatever. Immer.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Das, warte, ob mir noch was einfällt. Warte kurz. Ja, gut. Ich meine, so ein Reflektor bringt halt auch nur begrenzt was. Ja.
Von vielleicht daher. Kommst du drauf, wenn ich das sage, warum ich mir das angeschaut habe.
Ja, gerne. Ah, ging's ums. Nee, sag ja. Ja, sag mal.
Ja, es hat was mit dem Gobo zu tun, den ich mir gekauft habe.
Mit dem Gobo? Ja.
Ja, ich habe mir ja von Godox diesen Gobo-Vorsatz geholt.
Mhm.
Und damit hat es was zu tun, weil er hat.
Du wolltest den einfach so in der Sonne halten und das hat nicht geklappt, weil nur Wolken da waren, oder?
Nee. Nein, sondern der hat den vor einen AD200 gesteckt und hat quasi diesen Gobo-Vorsatz genommen, um eine künstliche Sonne damit zu simulieren. Also ein Spotlicht sozusagen nochmal auf die zu werfen in einer absolut trüben Umgebung. Und dafür hat er den Spot-Vorsatz sozusagen genutzt.
Den Spot-Vorsatz.
Eben gezielt Stellen auszuleuchten. Das Ergebnis konnte sich durchaus sehen lassen, muss man mal wirklich sagen.
So ein bisschen wie so eine Lupe einfach dann quasi.
Ja, Lupe.
Oder ich meine, das ist doch, ich habe es jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das war doch, ist das einfach so ein, wie nennt man das denn mal, Blendenvorsatz oder?
Der Gobo? Nein, das ist ein Projektionsvorsatz, wo du halt verschiedene Gobos reinschieben kannst sozusagen.
Aber wie? Also so eine Snoot einfach?
Ja, nein.
Oder kann man damit die Blende von dem Licht auch nochmal einstellen?
Das Ding ist fokussierbar und so weiter und so fort.
So, das meine ich.
Ja, natürlich. Also das
Ding ist ja quasi so ein bisschen wie so ein Brennglas. Hat er das dann genutzt, um das Licht so ein bisschen zu bündeln auf dem Gesicht und damit mehr Licht sozusagen haben? Sozusagen.
Ja, sozusagen, genau. So.
Ja, verstehe. Okay.
Genau. Also deswegen bin ich eigentlich da hingekommen, weil ich halt nach diesen Stichwörtern gesucht hatte und deswegen bin ich zu diesem Tutorial gekommen. Deswegen musste ich jetzt so lachen, wo du gesagt hast, alles Wolken verhangen und ja, genau. Und dann habe ich mir noch eine Folge gleich von ihm über Schlechtwetter reingezogen, weil ich ihn eigentlich ganz witzig fand, den Typ. Also der hat das ganz witzig gemacht irgendwie. Und was man alles bei Regen und so weiter, wie man dann ein bisschen fotografieren kann, also so ein bisschen, ja, Ideengebung, Ideenfindung so in der Richtung, fand ich ganz witzig. War jetzt alles nichts Neues, mehr oder weniger, aber halt mal wieder so ein bisschen, dass man es nicht ganz vergisst, dass man auch mal dran denkt, wenn man mal draußen ist, dass man auch bei Regen gute Bilder machen kann.
Und ich bin jetzt, ich habe schon wieder Produktneid. Ich möchte auch so einen Projektionsvorsatz haben. Kriege ich schon irgendwann noch. Irgendwann.
Warte mal, es geht ganz leicht. Du musst ihn nur bestellen.
Martin, schickst
du
mir deinen?
Nein, du musst ihn nur bestellen.
Du musst ihn nur bestellen, ja
klar. Du musst ihn nur bestellen, du musst nur Geld auf den Tisch legen, dann hast du das Ding.
Nee.
Ja, du bist so geizig einfach, das ist dein Problem.
Nee, ja.
Nee, ja.
Ja und nein. Ja, ich bin geizig. B, ich bin aber auch erfinderisch und ich noch komme ich drum rum. Ich denke mal, kann ich es irgendwie auch sonst irgendwie hinkriegen und bis jetzt hat das ganz gut geklappt.
Man kriegt alles immer irgendwie hin.
Ja, ich weiß, es geht einfach nur um Komfort, ja. So ein Projektionsvorsatz, der macht es einfach noch viel komfortabler. Guck mal hier, ich mache das heute mal so peu à peu, streue ich so ein bisschen rein, ne? In Berlin war ich in so einem Studio-Setting, habe da meine Workshops gemacht und die Lichtmittel, sag ich jetzt mal, wurden da irgendwie ausgestattet von Nanlight. Und die machen halt so ganz viel, falls ihr die nicht kennt, so ganz viel farbiges Licht. Oder irgendwelche Leuchtmittel, wo man halt irgendwie die Lichtfarbe einstellen kann und so. Ziemlich cool. Haben wir auch schon hier ein paar Mal drüber geredet. Und worauf wollte ich jetzt hinaus?
Faden verloren.
Oh nein.
Faden verloren.
Ist das? Ja, jetzt habe ich gerade schon.
Ja, wir waren bei dem Thema Godo und Gobo und Projektvorsatz und du.
Genau, und da habe ich nämlich gedacht, wenn ich jetzt hier diese eine, die hatten halt einfach so ein Dauerlicht da, ne, wo du halt irgendwie die so 360 Grad alle Farben einstellen konntest und die Sättigung und so. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt da noch so einen Spot-Vorsatz hätte, oder besser gesagt, so ein Projektionsvorsatz. Dann hätte ich alle Möglichkeiten der Welt. Ich hätte die Lichtstärke, die Lichtfarbe, die Lichtsättigung und auch noch die Möglichkeit, alles Mögliche damit zu projizieren, was ich will. Und damit hätte ich quasi alle kreativen Möglichkeiten. Das Einzige, wo ich limitiert wäre, wäre sozusagen
der Geldbeutel,
die Leistung. Ja.
Ja.
Aber das war es auch schon. So, da habe ich gedacht, das wäre schon ziemlich ultimatives Lichtwerkzeug, würde ich mal so sagen. Ja,
ja, genau. es gibt Sachen.
Aber einfach, es gibt ja hier auch einfach diese Snoots, also einfach nur so eine Röhre, die du vorne drauf machen kannst. Ne?
Ja, die haben
halt
so,
und dann kannst du auch alles dazwischen halten und du hast denselben Effekt im Grunde. Du hast einfach total gerichtetes Licht. Das ist, was du brauchst.
Ja, du hast
gerichtetes Licht. Und dann hältst du was dazwischen, in der richtigen Abstand natürlich. Ja, und dann hast du die entsprechenden Schatten, die du willst. Aber du musst natürlich die Schattenhärte, warte, ich bin noch nicht fertig. Aber du kannst natürlich jetzt sowas wie, also angenommen, ich halte jetzt das blödeste Beispiel. Ich halte ein Nudelsieb dazwischen. Wenn ich es jetzt direkt an die Lampe halte, habe ich im Gesicht, also kommt vielleicht gar nichts von dem Schattenmuster an oder wenn, dann ist es sehr, sehr unscharf. Das heißt, ich muss das Nudelsieb eigentlich normalerweise schon sehr, sehr nah ans Gesicht dran halten, damit ich so richtig krass, knackig, scharfe Schattenkanten habe. Und das ist natürlich das, wo so ein Projektionsvorsatz dann enorm, ja, hilfreich einfach ist oder komfortabel ist oder sogar überhaupt erst manches Foto ermöglicht. Das Problem ist nämlich, weißt du, so die Fotos, die ich mache, da bin ich halt sehr, sehr nah dran am Gesicht. Genau. So, und dann kann ich das auch noch gerade noch mal so abschneiden, das Nudelsieb jetzt in dem Beispiel. Ne?
Ich verstehe,
ansonsten, wenn ich nur einen Schritt zurückgehe, habe ich das ganze Ding drauf.
Genau.
Weil ich das so nah ranhalten muss. Und dafür ist natürlich ein Projektionsvorsatz super. Das heißt, es
gibt einfach Bilder, die kannst du fast, also was heißt, die kannst du kannst ja Linsen vor irgendwas davor halten, ne? Also das Ganze ist
oder du kannst die Lampe, du kannst die Lampe theoretisch noch 10 Meter weiter wegstellen.
Ja,
funktioniert. Wenn du genügend Leistung hast, dann
funktioniert aber selbst mit der Sonne irgendwann nicht mehr. Also das Thema habe ich auch schon durch. Also Fakt ist schon so ein Vorsatz ist, man kann einfach Sachen damit machen, die man anders fast nicht hinbekommt oder gar nicht hinbekommt. Das ist schon möglich. Es gibt aber auch viele Sachen, die macht es einfach bequemer. Das muss man einfach so sagen, wie es ist.
Das macht es bequemer, ja.
Das macht es
kommt halt darauf an, wie viel man auch. Ja. Ich meine, da gibt es halt auch diverseste Möglichkeiten, wieder viel oder wenig zu investieren oder was auch immer. Was hältst du eigentlich von dem Titel unserer Neujahrssendung? Projektionsvorsätze fürs neue Jahr.
Ja, gut, okay. Ich habe zum Glück noch 3 Monate Zeit, um darüber nachzudenken.
Okay, kannst ja noch einen besseren raushauen in der Zeit.
Projektionsvorsätze. Naja, okay. Wir merken uns das mal. Wir schreiben uns das irgendwo mal auf und legen den Zettel weg.
Gut, ja, ich, ja. Also Wolken, jedenfalls, ich finde Wolken jetzt nicht so mega geil. Muss ich sagen. Ich mag lieber das knackig scharfe, wolkenlose Tageslicht. Das, irgendwie ist es mehr so meins, muss ich sagen.
Also ich muss gestehen, ich mag auch keine Wolken. Das liegt aber daran, dass ich nicht Mittag um 12 bei Wolken rausgehe zum Fotografieren, generell nicht. Weil ich mag halt allein schon keine hochstehende Sonne. Ich mag sie einfach nicht.
Aber du kannst ja auch abends noch.
Richtig, keine aber Wolken abends brauche ich keine Wolken mehr. Wenn ich abends kurz vor Sonnenuntergang rausgehe, brauche ich keine Wolken mehr. Weil dann ist die Sonne sowieso schon so tief, dass ich ja eigentlich genau das habe, was ich haben will, nämlich ein warmes Licht mit ganz weichen Schatten oder mit weicheren Schatten, wo ich ein Gesicht ganz locker ausleuchten kann, ohne Probleme. Das Problem habe ich ja immer nur, wenn das Licht ganz hart von oben kommt. No, also diese ganz harten Gesichtsschatten.
Die Gesichtsschatten, du hast doch auch ewig lange Schatten, wenn die Sonne.
Da kann ich aber das Model ganz leicht ins Licht drehen abends.
Ja,
gut. Da muss ich mich nur von der Ausrichtung her drehen.
Also was dein Problem ist jetzt nicht der Schatten, sondern die Schattenrichtung. Da müssen wir schon präzise sein, Martin Hirsch.
Ja, okay, dann sind wir präzise, Fabian. Okay, also ja, da hast du natürlich recht.
Die dunklen Augenhöhlen, so
die dunklen halt das Augenhöhlen, Blöde, ne? Der Nasenschatten.
Das hast du natürlich nicht, wenn die Sonne nicht so weit von krass oben kommt, ne? Sicher.
Genau. Und ja. Und du hast halt einen vernünftig ausgeleuchteten Körper, aber natürlich, du musst deine Richtung halt anpassen. Aber du kannst halt auch ins Gegenlicht fotografieren, was du bei Mittagssonne eben auch nicht tun kannst. Es sei denn, du fotografierst von unten die Nasenlöcher.
Ich wollte gerade sagen, das
aber dann macht's auch wieder keinen Spaß. Also Ich bin weder ein Freund von harten Mittagslicht, noch bin ich ein Freund von bewölkt. Wenn ich wählen darf, nehme ich das Bewölkte. Aber ansonsten gehe ich einfach kurz vor abends raus oder halt früh. Ist eher meine Welt.
Also ich muss sagen, die harten Schatten, jetzt wenn das Licht so richtig krass von oben kommt, okay, ja, das ist echt nicht so geil und das ist schon auch nicht so einfach, damit umzugehen, ne? Aber grundsätzlich würde ich lieber das harte Licht bevorzugen, weil ich kann immer noch irgendwie so ein bisschen so einen Diffusor dazwischen halten und habe wieder Weiches. Aber wenn ich Wolken habe, kriege ich es nicht hart.
Wie halte ich bei einem Brautpaar einen Diffusor drüber? Wie halte ich bei einem Model einen Diffusor drüber? Das kannst nur du, weil du nur den Kopf fotografierst. Beim Ganzkörper, wie willst du das machen?
Ey, das machen deine Assistenten.
In 10 Meter Höhe?
Ja, natürlich.
Bei mir, also, naja.
Die haben so eine lange Stange und da ist so ein 3x3 Meter großer Zwischendiffusor da drauf. Nein,
also ich glaube, das
hast du sowas nicht? Das hat doch jeder, Martin.
Das hat viel damit zu tun, was man fotografiert. Bei mir ist halt im Normalfall viel Landschaft mit auf dem Bild und dann geht es einfach nicht. Du willst da nichts auf dem Bild mit haben. Also ich habe ja selbst das Phänomen oder das Problem, wie man es auch immer nennen will, ich kann auch ganz selten nur mit Reflektoren zum Beispiel arbeiten, weil ich meistens so weit weg bin, dass ein Reflektor immer im Bild wäre. Immer.
Ja.
Ne, und 10 Meter weiter, Reflektor, der 10 Meter weit weg ist, den kann ich mir auch sparen. Das kann man sich dann auch schenken. Also, das ist wirklich so ein Problem bei dieser Art der Fotografie, wie ich sie mache. Und wenn ich Outdoor bin und ja, das ist halt so. Und deswegen.
Und dann gehst du mit denen unter einen Baum oder so, in so einen Halbschatten und dann hast du wieder so ganz krasse Schattenflecken und Lichtflecken irgendwie erstens, zweitens oder total grüne Lichter einfach.
So, siehst du, jetzt weißt du, warum ich mittags lieber in einem Biergarten rumtreibe, wie beim Fotografieren. Das ist so der Punkt, genau.
Jetzt weißt du, warum ich grundsätzlich kein Hochzeitsfotograf bin.
Ja, es ist ja nicht nur bei der Hochzeitsfotografie so. Das ist ja bei jeder Art der People-Fotografie im Endeffekt so. Natürlich kannst du jetzt in der Stadt dich irgendwo in eine Tiefgarageneinfahrt verzerren, wo du dann plötzlich wieder gerichtetes Licht bekommst und dann ist wieder alles fein, weil das Licht von oben weg ist, ne? Und dann ist wieder alles fein.
Man kann, wenn man irgendwie jetzt keine Hochzeit fotografiert, hier und da schon die Terminplanung noch ein bisschen besser beeinflussen, auf jeden Fall, weil du nicht so ein Tagesprogramm hast, definitiv, wo man dich reinzwängt, ja.
Genau. Definitiv. Das Problem ist auch immer, jedes Brautpaar schaut mich total verdattert an, wenn ich zu ihm sage, komm, lass uns die Bilder früh machen oder lass uns die Bilder abmachen. Nein, wir haben ja nachmittags um 2 Zeit. Ich sage, ja, nachmittags um 2 habt ihr Zeit, aber da kriegt ihr halt keine schönen Bilder. Punkt, aus, fertig, Ende. Also jedenfalls nicht von mir. Mag ein anderer können, der ihnen dann das Blitzlicht aus 10 Meter in die Fressezimmer
schickt. Oder vielleicht haben die irgendwie so so eine super schöne Location mit so halbtransparenten weißen
wenn du natürlich
Tüchern, die hast, oben gespannt sind oder keine Ahnung. Ne? Manchmal kommt es echt ein bisschen drauf an.
Ja, oder du hast einen schönen Kreuzgang von der Kirche. Natürlich, das geht immer, solche Geschichten. Aber
das wäre schon auch ein Glücksfall manchmal. Ne?
Genau, das ist dann schon eher so der Glücksfall. Ne? Das meiste ist, lass uns da hinten in den Park gehen. Und jetzt wird es richtig ekelhaft. Ne? Also Bäume, Sommer, grün, Licht von oben. Grüne Gesichter mag ja jeder.
Natürlich.
So, ja, jetzt kann man ja am Weißabgleich drehen. Ja, kann man machen. Dann ist aber halt das Brautkleid dann plötzlich, also zweifarbig,
da geht das Maskieren dann an.
Also Wahnsinn. Also.
Da geht das Maskieren los. Ich habe es früher ganz gern so gemacht, vor dem Essen abends.
Ja.
da war es so, zumindest.
Zumindest wird es dann besser. Im
Spätsommer war es dann schon ein bisschen besser auf jeden
Fall. Zumindest wird es dann besser, genau.
Und dann wird so ganz langsam geht es in den Sonnenuntergang rein, dann nimmst du die 10 Minuten, die Viertelstunde mit und dann geht's zum Essen. So ungefähr.
Genau.
Jo, genau. Jetzt haben wir uns auch schon wieder verquatscht, Martin.
Haben wir? Wieso?
Ja, irgendwie fühlt sich's gerade so an.
Echt? Finde ich nicht.
Ja.
Ich schwitze gerade ein bisschen. Irgendwie habe ich vergessen, bei mir die Heizung runterzudrehen, aber ansonsten, oh. Ja.
Oh, ja. Das wird teuer, Martin. Oh, oh, oh.
Ich heiz
da kannst du, da Gas. Kannst du gleich schon mal überlegen, was du mir für einen guten Gebrauchtpreis machst für deinen Projektionsvorsatz, um die Heizkostenrechnung wieder reinzukriegen.
Ich heiz ja zum Glück nicht mit Gas, ich heiz mit meinen zwei Monitoren und dem Rechner hier in meinem Büro.
Ach so, ja.
Das sind meine Flächenheizungen sozusagen hier.
Okay, alles klar.
Von daher, ja.
Mein Lieber, ich habe übrigens das Formular angepasst, eben gerade noch mit heißer Nadel.
Ich wollte gerade sagen, ich war vorhin erst drauf, da war noch nichts angepasst.
Nee, mit heißer Nadel, zwei Minuten vor acht nochmal kurz.
Okay. Hat das in der Zwischenzeit jemand was reingeschrieben? Nein, wahrscheinlich
nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, weil das ist deine Aufgabe.
Ich hatte ja vorher schon reingeguckt und haben natürlich alles rausgenommen, was da drin war, aber es hätte ja sein können, dass noch jemand was reingeschrieben hat.
Ich hab nicht, die Zeit hatte ich nicht.
Okay, siehste. Also pass auf, dann würde ich sagen, fangen wir mal so ein bisschen.
Ja, oder Martin, es sei denn, du hast selber jetzt irgendwie ein bisschen was mitgebracht oder sowas. Kann ja auch mal sein, dass du sagst, mir ist da was, ich habe da was.
Mir ist da was, ich habe da was. Nein, tatsächlich ist mir nichts und ich habe da auch nichts, weil, pass auf, also eigentlich wollte ich was vorbereitet haben, aber ich sag dir mal, was ich die letzten zwei Tage gemacht habe.
Du hast deinen Rechner formatiert.
Fast, ich stehe kurz davor. Ich bin wirklich extremst genervt von Microsoft, weil Microsoft hat mir am Wochenende ein Update für 365 reingeschossen und für Windows 10 und seitdem geht weder Excel noch Word bei mir und kackt ständig mit irgendwelchen ominösen Fehlermeldungen ab. Und das nervt mich halt tierisch, weil ich meine, Word und Excel ist halt so ziemlich meine Hauptsoftware, ne? Also jetzt mal abgesehen von der Bildbearbeitung. Und das nervt tierisch. Und ich bin seit zwei Tagen nur damit beschäftigt, die Scheiße irgendwie wieder zum Laufen zu bekommen.
Ich bin schon auf Windows 11.
Na, ich bin noch auf Windows 10 hier mit meinem Privatrechner. Ja. Und das Problem habe ich aber auch übrigens in der Firma, auf unserer VDI. Da ist es auch, da bin ich auch noch auf Windows 10, aber auch das Update gekommen, selbe Scheiße in Hellgrau. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind meine letzten zwei Tage. Ich bin nicht zu dem gekommen, was ich eigentlich tun wollte. Also okay. wie es halt immer so ist.
Okay.
Aber das macht überhaupt nichts, weil wir haben ja euch und ihr wart ja das letzte Mal so richtig fleißig. Also diesmal waren es nur zwei Themen, wovon ich eins nicht verstehe, da kommen wir gleich dazu.
Okay.
Aber wir haben natürlich noch ein paar Themen. Also ja, wir können auch das auch gleich machen, das, was ich nicht verstehe. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Das ist ein Buzzword und heißt, okay. Warum DM? Fragezeichen.
Direct Message?
Ja. Weiß ich nicht. Also, so, warum ich das jetzt bringe, ist, lieber Fragesteller oder lieber Buzzword-Reinschmeißer, gib uns mal bitte ein bisschen Input dazu, ob du mit DM wirklich Direct Message meinst und in welchem Zusammenhang du das meinst, weil ich muss gestehen, ich habe lange drüber nachgedacht vorhin, also ungefähr zwei Minuten, und habe nicht so richtig verstanden, was dieses Buzzword bedeuten soll. Und dem Fabian seinem Stirnrunzel, in dem ich gerade, der weiß es auch nicht so richtig.
Ja, ich könnte mir irgendwas aus den Fingern saugen. Aber bevor ich hier irgendeinen Quatsch beantworte, würde ich sagen, schreib es nochmal im ganzen Satz und dann machen wir das.
Genau, deswegen spreche ich es gerade an und würde es nicht als Passwort reinnehmen, sondern würde es wieder rausnehmen. Und lieber Fragesteller, Fragestellerin, schreib es bitte nochmal hin und erklär uns oder gib uns einfach ein Stichwort dazu, was du meinst damit.
Jo.
Das wäre nett. Genau. So. Und jetzt kommt der Top 3.
Oh, geil. Hatten wir schon länger nicht mehr.
Sommelwirbel. Ach ja, Fabian hat immer noch keine Jingles besorgt für weder die Top 3, noch hat er die Jingles besorgt für seine Sprüche. So, ne?
Ich hab,
ne? Genau. Ich ja, ja, sogar, ja, ja.
So wie zum Thema Vorbereitung. Sogar, ich hatte sogar wirklich schon ein schönes Sample gefunden.
Echt?
Ja, und dann, das Problem ist, da stand dann dabei, dass man den Urheber nennen muss immer. Und
ja, das gedacht, ist ja doof.
Da müssen
ja,
wir bei jeder ich. Folge irgendwie jedes Mal immer noch wieder das dazu schreiben. Also ich muss das komplett hier royalty-free kriegen und dann.
Ja, zur Not kaufen wir schnell ein Klavier und dippel einfach fünfmal drauf, dann haben wir auch irgendwas.
Geht auch.
Ja, also suchen wir weiter. So, okay. Also wir machen eine Top 3.
Einverstanden.
So. Ich weiß gar nicht, ob das für dich überhaupt funktioniert, diese Top 3, aber es wurscht, das kommt ja nicht von mir. Ja. Die Top 3 Equipment-Teile, dessen Verkauf ihr am meisten bereut.
Okay, warte. Eins habe ich schon. Zwei. Jetzt habe ich den noch verkauft. Ich verkaufe gar nicht. Ich verkaufe gar nicht so viel, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich drei zusammenkriege, aber zwei habe ich auf jeden Fall schon.
Naja, dann, lass uns mal anfangen, einfach würde ich sagen.
Mach du mal erst.
Soll ich anfangen?
Okay, ja, ich brauche noch eine Minute, um meins nochmal das dritte zu überlegen.
Okay, ich fange mal an. Also was ich glaube ich am, achso, wir fangen ja von hinten an.
Auf jeden Fall.
Ja, ich mache es wieder gleichberechtigt. Ich mache es wieder gleichberechtigt trotzdem.
Wie, eigentlich ist es eine Top 3, Martin. Kannst du nicht eine Reihenfolge reinbringen?
Ja, okay, dann versuche ich mal mit dem Schlechtesten, also mit dem Schwächsten anzufangen. Was war denn das Schwächste? Ja. Genau. Ganz witzig. Ja, und zwar habe ich mal einen Rucksack verkauft, also keinen Rucksack, sondern so einen Daily Messenger nennt sich das Ding, verkauft. Also so eine Fototasche.
Und so eine kleine, so eine.
Ja, so eine kleine.
Wo man eine Kamera reinkriegt und vielleicht noch ein Objektiv, aber mehr nicht.
Ja, genau. Und zwei haben reingepasst und war cool, war aus Leder. Ne, hat man sich gekauft, weil man gesagt hat, boah, das schaut stylisch aus und ist mega und ist geil. Und dann habe ich halt irgendwann bin ich umgestiegen auf Vollformat und haben natürlich mir auch gleich 97.000 tolle Objektive dazu gekauft. Also drei Stück natürlich, Festbrennweiten. Ja. Und dann war es halt vorbei mit dem Messenger, weil die halt nicht mehr da reingepasst haben. Und dann habe ich das Ding verkauft. So, ärgert mich bis heute, wenn ich ehrlich bin, weil für das Geld werde ich nie mehr bekommen. Die sind mittlerweile so teuer geworden, diese Teile. Und ich habe den Fall mittlerweile wieder eigentlich häufiger, dass ich eine Kamera und maximal zwei Objektive habe. Also mittlerweile habe ich den Fall wieder häufiger. Ja, ich ärgere mich ein bisschen, weil das Ding war wirklich, ja, schön. Anders kann man es nicht sagen. Und heute müsste ich ein Schweinegeld dafür hinlegen, um das Ding wieder zu bekommen.
Okay.
Und das ist uns dann irgendwie doch nicht wert, keine Ahnung. Naja, wie auch immer. So, okay. Jetzt darfst du.
Ja, ich habe eine etwas komische Top 3, aber ist ja scheißegal. Auf jeden Fall das Top 3, ich meine, es ist jetzt nicht wirklich Gear, aber nichtsdestotrotz. Ich hatte mal eine analoge Kamera, die war eigentlich ziemlich cool und die habe ich irgendwann verkauft für ein paar Kröten. Weil das eigentlich auch nur so eine Urlaubskamera war. Das war echt nichts Besonderes. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht mal mehr die Marke oder sowas. Aber das war so eine, die konntest du so aufziehen und dann konntest du ein Foto machen.
So eine Ritschlatsch-Kamera.
Und wenn du sie nicht brauchtest, dann hast du sie wieder zusammengeschoben.
Das waren waren das nicht diese Aqua-Teile?
Ja, so also wasserdicht war die nicht und nichts.
Nee, Aqua war nicht mit Wasser. Aber ich glaube, das waren diese Aqua-Ritschlatsch-Kamera. Also wahrscheinlich gab es auch andere Hersteller davon. Aber ich habe nämlich auch mal so ein Teil gehabt.
Also die war, ja, die sehen cool aus. Jetzt, ich habe gerade nach Ritschrad schon mal
ja.
gegoogelt. Also auf jeden Fall war es
eine, ja, die genau, man
so auseinanderziehen konnte. Aber so
Aquamatic alt, 2000, genau.
Nein, so alt war die auf gar keinen Fall.
Ach so, okay.
Das war einfach eher eine andere, die du so auseinanderziehen konntest. Und dann,
okay.
Aber Fakt ist, es war eine analoge Kamera. Es war eine silberne Kamera, die war nicht besonders schön. Aber jetzt, wo ich irgendwie so ein bisschen mir so eine kleine Sammlung irgendwie aufgebaut habe, vermisse ich sie ein bisschen. Und ich möchte anschließen daran und erzählen, meine allererste Digitalkamera, die vermisse ich auch ein bisschen. Ich hätte wahrscheinlich überhaupt kein Kabel oder irgendwas, womit ich die jetzt überhaupt noch an meinen Computer anschließen könnte. Aber die hatte eine sagenhafte Auslösung von 360 mal 480 Pixel. Also echte Briefmarkengröße eigentlich, die Bilder, die da rauskamen. Natürlich auch kein Display, sondern einfach nur so ein Guckloch, ja. Und da konntest du draufklicken und das war's im Grunde. Und dann konntest du irgendwie ein Kabel reinstecken, die Bilder rausholen. Also mehr war das einfach nicht, ne? Aber keine Ahnung, jetzt so aus, ich hätte sie einfach so gerne wieder aus nostalgischen Gründen und ich bin sicher, du kriegst die irgendwo für 3 Euro bei eBay Kleinanzeigen, wenn ich jetzt überhaupt noch wüsste, wie die heißen würde oder so.
2,50 Euro.
Für 2,50 Euro sogar, versandteurer als das Ding selber, aber so ein kleines bisschen, jetzt wo ich hier so ein bisschen sammle, weißt du, vermisse ich es ein bisschen. Das ist mein Top 3, so diese beiden auf jeden Fall.
Okay, also den Hang habe ich zum Beispiel zum Glück überhaupt nicht. Also, dass ich sammle, das interessiert, sowas interessiert mich.
Das wollte ich eigentlich auch nie machen, Martin. Ja. Aber wenn du dann irgendwie auf einmal so ein paar da stehen hast, denkst du, warum habe ich jetzt die alten nicht noch, die ich auch mal hatte? Die würden daneben gar nicht so verkehrt aussehen.
Also ich habe okay. Ich habe ja alte, also so richtig alte analoge, aber die stehen ja. Im Studio als Deko. Die stehen wirklich nur als Deko da. Die haben keinerlei
Sammler. Natürlich. Es geht nur um Deko und um auf dicke Hose machen, wenn wer kommt, guck, was ich alles.
Nee, das meine ich nicht, sondern das ist Deko für Shootings. Das ist Shooting-Deko. Die ansonsten, ach du lieber Gott, ich schmeiße die in Müll, das ist mir egal, da habe ich überhaupt keine Hand zu den Dingern.
Okay, das war gut, das war mein Top 3 auf jeden Fall. Genau. Also und meine allererste richtige Lumix, die ich irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt gekriegt habe, womit ich wirklich irgendwie das Fotografieren und die Videografie angefangen habe, eine Lumix G5. Die vermisse ich auch. Die habe ich damals irgendwie verkauft, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt eine neue irgendwie und dann brauche ich die ja nicht mehr. Und jetzt, wo ich hier so viele Lumixe stehen habe, dann vermisse ich die so ein bisschen. Ich überlege, ob ich mir die nochmal neu kaufe sogar. Oder gebraucht nachkaufe, weil ich sie mal hatte. Ja, so ein bisschen Nostalgie. Also meine Top 3 Kameras aus alten Tagen. Was ist deine Top 2, Martin?
Tut mir bei den Gefallen, zu dem Fabian mal ein paar Taschentücher schicken, so als alter Nostalgiker, dass er sich die Tränen wegwischen kann. Das ist schon, ein hartes Los. Ja, also was ist mein zweites sind auf jeden Fall meine Schraubfilter. Ich hatte mal für alle Objektive, die ich besetze, also oder für fast alle Objektive, also 85, also für die Festbrennweiten, auch für 70-200 hatte ich mal Schraubfilter, Polfilter und Graufilter.
Wie viel Millimeter?
Für alles, was ich hatte an Objektiven. Also okay. 82 Millimeter, 86 Millimeter, zum 35er, das hat, glaube ich, nagel mich nicht fest, 52 Millimeter oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Habe ich alle irgendwann verklopft, weil ich mir Scheiben-Set gekauft habe von Haider, also wo man die Scheiben vorne reinschieben kann. Ja, und der Polfilter ist einmalig dabei. Das war die Zeit, wo ich noch mehr Landschaftsfotografie gemacht habe als alles andere. Und da ist das natürlich ganz easy und entspannt. Aber für People-Fotografie sind die Schraubfilter einfach mal gnadenlos überlegen. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Also gerade an einem sonnigen Tag, da schraubst du die Dinger vorne drauf und dann ist Ruhe. Hast dieses Geschisse nicht. Du kannst teilweise sogar weiterhin Gelis, also Streulichtblenden, verwenden. Teilweise, nicht immer, aber bei manchen geht sogar das. Also, ja, die Dinger haben nur Vorteile, wenige Nachteile, die vermisse ich wirklich und ich bin auch schon dabei, sie wirklich wieder teilweise für die wichtigen Objektive, also mein 85er zum Beispiel und mein 50er, sie mir wieder zu besorgen. Da muss ich sagen, verdrücke ich so ein kleines Tränchen. Aber ja, ich habe mir damals gedacht, ach, es ist viel cooler mit so Scheiben, die man dann reinschieben kann und dann kann man sie alle miteinander kombinieren. Und für Landschaftsfotografie macht das total Sinn, nur für Fotografie nicht.
Also, ja, genau. Ich habe mir meine Mutter ihre analoge Kamera überlassen, die Canon AE1, mitsamt zwei Objektiven, einem schönen 50 mm und einem, oh Gott, was war das? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall mehr im Telebereich. Ja. Da war aber das Problem, dass ich das Gummi so aufgelöst hatte. Weißt du, die Weichmacher und so, dass du nur so Schmierer an der Hand hattest. Das habe ich weggeschmissen einfach. Das konntest du nicht mehr verkaufen. Und worauf ich hinaus wollte, ist, mit dabei waren auch extrem viele Schraubfilter. Okay. Jetzt glaube ich gar nicht so unbedingt ND-Filter, sondern eher so Effektfilter, also wirklich zum Teil so Prismenfilter und also Schraubdinger einfach. Ne? Das Problem war, weswegen ich die auch am Ende jetzt nicht behalten habe, die waren halt alle so, ja, gefühlt irgendwie, keine Ahnung, 43 Millimeter oder so.
Ja, halt, was ist
also so unglaublich klein.
Die Brennweiten, die es früher gab, ne?
Ich halt überhaupt überhaupt nicht ein Objektiv überhaupt besitze, wo ich das irgendwie drauf machen könnte, außer mit Step-Down-Ringen oder wie die Dinger heißen. Und deswegen habe ich die leider alle verkloppt. Aber das ist gar nicht mein, bin ich schon bei Top 2 jetzt oder warst du fertig?
Ich war fertig.
Das ist nicht mein Top 2, weil die vermisse ich nicht, weil ich hätte sie jetzt eh nicht gebrauchen können. Mein Top 2 ist ich muss sagen, ich vermisse es auch nur manchmal. Ich hatte mal eine Schaufensterpuppe. Die habe ich jetzt, als ich umgezogen bin, wieder verkloppt. Ich habe mir die mal zugelegt, um so für mich, wenn ich alleine bin, einfach mal hier und da Sachen auszuprobieren. was die Lichtsetzung angeht. Ja, sei es, einfach verschiedene Lichtsetups mal auszuprobieren, während kein Mensch da ist und ich alle Zeit der Welt habe, um irgendwie zu justieren und zu perfektionieren und richtig bescheuerte Sachen mal auszuprobieren, die, wo ich mich nicht traue, dass die wer sieht, falls sie schief gehen oder sowas, ne? Und dafür hatte ich eine schöne Schaufensterpuppe mit möglichst realistischem Gesicht. Das heißt, ich hatte natürlich jetzt keine Hautporen, aber ich hatte sowas wie Wimpern, Augenbrauen und eine Perücke auf dem Kopf, so ungefähr, ne? Und auch in den Augen selber so eine Dreidimensionalität, dass sich die Iris dann so ein ganz bisschen noch irgendwie abgehoben hat und sowas halt, ne? Naja, ich vermisse es jetzt nicht jeden Tag, bin ich auch ganz ehrlich, weil das Ding nimmt einfach Platz weg und nervt und ist irgendwie auch fuddelig und steht da irgendwie rum und erschrickt die Leute, wenn sie reinkommen. Aber an manchen Tagen denke ich mir, ah ja, Mann, jetzt einfach mal so ein bisschen rumprobieren, ne? Einfach mal so irgendwie hier mal da farbiges Licht drauf und da hartes oder da weiches und wie sieht's mit dem Reflektor aus und einfach mal so Lichtsetup machen, ohne dass wer da ist und dann kommt wer und du bist im Grunde schon fertig. Also das ist voll geil, aber ich habe es jetzt verkauft nicht. Also ich vermisse nicht, weil ich hätte auch keinen Bock, dass die hier den ganzen Tag steht, aber naja, also deswegen Top 2. Hier und da mal denke ich dran zurück. Ja.
Verstehe ich komplett. Also ich hatte ja letztens ein Shooting mit einem Oldtimer, also mit Jana und einem Oldtimer. Kleiner Dommelwirbel, Werbung, die Serie könnt ihr dann im neuen Exposed-Magazin sehen, wenn das jetzt kommt. Worauf ich hinaus wollte, ist, der Besitzer dieses Autos hat eine Werkstatt. Und zwar eine VW-Werkstatt. Also keine VW-Werkstatt, sondern der ist halt Sammler von alten Autos, von alten VWs.
Ja.
Und der hat halt so sich eine eigene Werkstatt eingerichtet, wo er halt so Zeug sammelt, ne? So VW-Zeug, alte Werkstattteile, alte, bis hin zu alten, jetzt pass auf, alten Puppen, die in den VW-Verkaufsräumen früher gestanden waren.
Okay.
Und da die Klamotten auch noch anhaben und so weiter und so fort.
Okay.
Und ich habe die gesehen und habe gedacht, Mensch, die Dinger wären ja mega geil, so als Studio-Ausstattung für Licht-Setups zum Testen oder auch für Workshops, für Blitz-Workshops, dann bräuchtest du kein Model, mehr oder weniger, ne? Okay, macht jetzt weniger Spaß, aber du kannst trotzdem viel demonstrieren dran und vor allem wiederholbar demonstrieren, weil das bewegt sich halt einfach nicht im Gegensatz zum Model.
Ja, absolut. Du kannst halt sagen, hier Nase dahin.
Ja,
und dann bleibt die Nase.
Ja, und die Dinger waren halt nicht so wie viele moderne Schaufensterpuppen, wo fast keine Nasen dran sind. Was ich meine, das sind ja nur angedeutet. Aber bei denen, da waren halt doch wirklich richtige Gesichtszüge und so alles drin. Und also die Dinger waren schon mega.
Da gibt's ganz verschiedene. Das geht von total abstrakt bis zu irgendwie halbwegs realistisch. Da ist ja alles dabei bei Schaufensterpuppen. Ist auch, wenn du mal eintauchst in diesen Kaninchenbau bei eBay oder so, da findest du echt allen möglichen Kram. Ja, das ist total spannend. Das ist irgendwie eine Industrie, mit der setzt man sich so nie auseinander. Aber naja, auf jeden Fall, das,
Definitiv, ja.
Ja, das hat schon was. Wenn man viel Platz hat und die irgendwie so ein bisschen verstecken kann. Ich meine, reihenweise sind die Leute dann reingekommen ins Studio, haben sich erstmal erschrocken, ne?
Ja.
Also das ist halt auch irgendwie nicht so geil.
ist ein bisschen ungünstig vielleicht, ja. Aber naja, so ist das halt.
Genau, das war mein Top 2.
Ja, mein Top 3 ist eigentlich relativ leicht.
Dein zweiter Platz?
Nee, mein
Oder bist Platz. Du schon bei der 1 jetzt?
Nee, bei der 1 bin ich jetzt. Ich hatte ja
im Moment
3, 2 waren die Filter. Ich bin bei 1.
Okay.
Genau, also mein erster Platz ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, relativ simpel. Also wo ich mich wirklich so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern so ein bisschen arg schwarzärgere, dass ich das Ding verkauft habe, ist ein Canon EF300 Objektiv.
Kannst du mir als Nicht-Canon-User ein bisschen was darüber erzählen?
Nee, es ist ein EF300 L-Objektiv, also weiß, abgedichtet, regenfest, hat eine integrierte Streulichtblende, Blende 4 bei 300 mm, also feste Blende 4. Bei 300 mm. Absolut geniale Abbildungsleistung für sein Alter. Also das Ding ist mittlerweile richtig alt, aber eine absolut geniale Abbildungsleistung mit einem absolut schnellen Autofokus. Und du konntest auch jederzeit noch einen 1,4er Konverter oder irgendwas dazwischen pappen. Also auch das hat funktioniert und die Bildqualität hat nicht sonderlich gelitten. Habe ich verkauft, wo ich meine People-Fotografie angefangen habe, weil für People ist natürlich 300 mm, naja, suboptimal, sage ich jetzt mal. Also,
das ist schon ein bisschen zu
heftig. Da stehst du schon eichweit weg, ne? Also,
auf jeden Fall. Weißt du noch die Naheinstellgrenze von dem Ding?
1,2 Meter, glaube ich, oder sowas.
Oh, und das krass,
war,
okay.
Ja, genau. Und das war nämlich eine der krassen Sachen von dem Ding, ne? Und
da kannst du ja schon heftig makromäßig abgehen,
ja,
oder?
Ja, 1,8 Meter. Also es hatte auf jeden Fall eine relativ nahe Einstiegsgrenze und du konntest unheimlich gut damit Libellen fotografieren und solche Geschichten. Und ja, also das Ding vermisse ich mittlerweile, muss ich wirklich sagen, weil es einfach, ja, wie soll ich sagen, also das ist einfach so ein richtig universelles Objektiv. Klar, 300 mm sind 300 mm, aber vermisse ich mittlerweile, muss ich wirklich sagen. No? Also könnte auch durchaus sein, dass ich mir das irgendwann mal wiederhole, wobei man natürlich sagen muss, mittlerweile kriegt man das 300-28 zum Beispiel dann auch schon für relativ erschwingliches Geld. Allerdings ist dann das Alte und da muss man halt ehrlich sagen, wenn da was kaputt ist, also da kriegst du dann auch nichts Neues mehr dazu rein und naja, schwieriges Thema.
Also schick aussehen tut's auf jeden Fall. Ich habe es mal gegoogelt. So ein bisschen stehe ich auch auf diese weißen Objektive, muss ich ja sagen. Naheinstellgrenze 1,5 Meter.
1,5 waren sie, ja, okay. Also irgendwas Knappes, naja, war es auf jeden Fall, ne?
Gut, aber du bist halt trotzdem echt verdammt nah dran mit 300 Millimeter.
Ja, genau. Und
also, ja. Ne?
Ja, du konntest das Ding auch wirklich für Wildlife verwenden und solche Geschichten. Also das war schon, ja. Ne? Also das war schon.
Ich war muss schon übrigens fein. Sagen, ja, ja. Gut, dann mache ich mal weiter hier mit meiner Top 1.
Upsala.
War das jetzt der Trommelwirbel? Nein, das war wieder Martins
Objektiv. Ich bin mal wieder,
vorher andauernd mal
ran. Ich bin mal wieder an mein Mikrofon gestolpert, was auch immer.
Über meine Top 1 haben wir neulich schon gesprochen, in einer der letzten Folgen. Und zwar geht es um den Bogenreflektor.
Aber den hast du doch wieder.
Ja, aber trotzdem ist es halt irgendwie das, was ich am meisten bereut habe.
Ach so, okay.
Ne? So sehr bereut, dass ich mir das dann wieder selber zugelegt habe. Mein Bogenreflektor, a.k.a. Konkavreflektor, a.k.a. Bananenreflektor, a.k.a. wie auch immer man die Dinger nennt, ja. Da hatte ich einen und ich hatte halt die glorreiche Idee, ich ersetze es durch einen Triflektor, also so ein Gestell, wo man drei Reflektoren reinmacht, die so ein bisschen V-förmig sind und wo man dann jeden einzelnen quasi bewegen kann, jeden einzelnen Reflektor austauschen kann. Hier will ich eine goldene Seite, da eine silberne, da eine weiße und dann, oder ich nehme den mal ganz runter und habe nur einen Doppelflektor, Duoflektor, Biflektor, keine Ahnung, wie das dann heißt. Also du hast im Grunde theoretisch alle Möglichkeiten der Welt, ja. Und in der Theorie ist es geiler, weil du hast, wenn du sie richtig anrichtest, hast du diese Bogenform. Aber irgendwie ist es doch nicht dasselbe, ja. Und da kann mir jetzt ein Physiker erklären, warum. Na, vielleicht ist es irgendwie der Zwischenraum oder es ist dann am Ende doch die reine Fläche, die man hat, oder es ist eben wirklich die kreisrunde Wölbung. Auf jeden Fall war es auch ein ziemliches Gefrickel und Gewobbel. Ja, und es war eine ganz schön wackelige Konstruktion und ich habe die auch nach wie vor, ich werde sie nicht verkaufen. Ich finde, das Ding ist eigentlich auch ganz cool und sehr, sehr Schweizer Taschenmesserartig einzusetzen. Aber der Bogenreflektor ist einfach geiler. Deswegen habe ich mir jetzt wieder einen gekauft. Auch wenn er hier so rumsteht und Platz wegnimmt und nervt, aber ich hatte ihn früher bei fast allen meiner Shootings in Benutzung und ich habe ihn auch jetzt wieder bei fast allen meiner Shootings in Benutzung. Das Ding prägt auch ein bisschen meinen Look, glaube ich. Ja.
Ja, also wie gesagt, ich hab ihn ja mittlerweile auch im Studio stehen. Und verdammt. Da fällt mir was ein. Ja, es sagt komplett so.
Und ich bin schon fertig. Das waren die Top 3 der verkauften Sachen.
Ich habe ihn ja mittlerweile auch im Studio stehen, habe ihn jetzt für ein Shooting eingesetzt. Muss ich schon ehrlich sagen, das ist schon eine Erleichterung, als immer das Model irgendwie da unten einen Reflektor halten zu müssen oder einen Tisch hinzustellen, auf den du das Scheißding dann drauflegst oder irgendwie so ein, ne, so ein, ja, ja, halt irgendwas Blödes. Das ist schon eine Erleichterung, definitiv. So, und jetzt ist mir gerade eingefallen, ich glaube, wir sind das letzte Mal aufgefordert worden, den Link zu dem Ding mit reinzuschreiben. Irgendwer hat mir geschrieben, habt ihr mal einen Link zu dem Bogenreflektor?
Ja, klar.
Genau. Wir packen euch das in die Shownotes auf jeden Fall mit rein. Das wollte ich das letzte Mal schon machen und ich habe es echt vergessen. Also wir packen
es. Schreib's hier direkt mal in den Telegram-Chat, schreibe ich es mal rein, ja, bei uns hier.
Also wir packen den Link zu dem Ding euch auf jeden Fall in die Shownotes rein. Also das wird natürlich ein Amazon-Link sein, aber keine Angst, das ist kein Affiliate-Link oder irgendwas, sondern das ist halt der Link dazu.
Ja, vielleicht finden wir auch einen Link, der nicht zu Amazon führt.
Ja, ich habe es bei Amazon bestellt, deswegen ja, weiß wahrscheinlich dort auch, ne, aber wie auch immer, könnt ihr euch mal anschauen, das Ding, also das ist wirklich, ich find's gut, es ist relativ stabil, was ein bisschen blöd ist, da gebe ich mir Fabian recht, ist das Stativ, was dabei ist, weil das ist fast ein bisschen hoch, also man könnte eine Nummer niedriger nehmen, wenn man das Model hinsetzt oder so, dann ist es fast zu hoch.
So, und jetzt, mein Lieber, machen wir nochmal richtig Werbung. Da ist mir nämlich in Berlin was gezeigt worden. Das möchte ich dir nicht vorenthalten. Ich suche das hier mal gerade.
War es ein Berlebach Mini?
Nein. Warte mal. Und zwar, jetzt muss ich das natürlich auf die Schnelle hier mal finden. Ich glaube, das könnte es, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich suche es mal in der Zwischenzeit. Jedenfalls habe ich, wie gesagt, da war ja die Ausstattung, war alles von Nanlite und die hatten so ein richtig krass niedriges Stativ. Genauso eins, wonach wir zwei Hübschen gesucht haben. Das sah unglaublich, also das macht einen unglaublich stabilen Eindruck und ich habe nur gedacht, hä, warum habe ich das bis jetzt noch nicht gefunden? Ich werde das mal raussuchen und pack das auch in die Shownotes und liefere das einfach nochmal nach. Weil ich jetzt gerade nicht die ganze Zeit googeln will, aber ich habe es gesehen und ich habe gedacht, Martin, das ist genau das, was du gesucht hast.
Ja, wenn du es findest.
Ein niedriges, stabiles, solides Stativ, was nicht jetzt so ein Roller-Stativ ist, wie ich es hier habe, wo man eigentlich eine Kamera oben drauf macht.
Wenn du es findest, einfach mal, genau.
Ja, genau.
Okay, so, die Top 3 sind, glaube ich, abgehakt damit, ne?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. So, dann kommen wir jetzt zu einem Thema, das betrifft uns beide ganz gut. Ich glaube, das wird uns jetzt noch eine Zeit lang beschäftigen. Deswegen würde ich jetzt mal anfangen. Also, Themenvorschlag. Workshop und Workshop-Bilder. Die meisten Workshops, die ich bisher sah, sind ausgelegt auf Bilder. Ist gleich, wird damit geworben, dass du schöne Bilder machen kannst für dein Portfolio. Für mich sind Workshop-Bilder da, um was zu lernen und weniger für das eigene Portfolio. Ich selber würde mehr gern gefordert werden in Workshops. Ich habe schon oft erlebt, dass was gemacht wird, ohne dazu das Warum zu erklären. Es ist aber auch möglich, dass es den Markt für echte Masterlehrgänge, wo einem Aufgaben gestellt werden und so weiter, nicht gibt, beziehungsweise dass es nur über individuelle Einzelcoachings geht. Was meint ihr dazu? Gruß aus der Schweiz, Stefan. Interessantes Thema auf jeden Fall, Stefan. Und das trifft ganz gut meine Meinung, wenn ich ehrlich bin.
Erzähl weiter.
Naja, also ich sehe es auch so. Ich hatte jetzt dieses Thema, genau, also ich hatte vor, letztes Jahr war das, früher letztes Jahr, das hatte ich einen Workshop. Da hat mir das Workshop-Model abgesagt. Also ich hatte daraufhin ein Model neu ausgeschrieben, habe ein neues Model gesucht und einer der Teilnehmer hat daraufhin seine Teilnehmer abgesagt mit der Begründung, dass er nur wegen dem Model kommt. Jetzt wissen wir alle, ja, das ist halt teilweise so.
Ja.
Also ich möchte das jetzt auch ganz bewusst, ne? Ich möchte das jetzt nicht verwerflich darstellen oder irgendwie sowas, sondern wir wissen ja alle, das ist halt so teilweise. Aber natürlich ist es schade, weil eigentlich bin ich derselben Meinung wie der Stefan an der Stelle. Ich gehe zu einem Workshop, um was zu lernen, nicht um dort schöne Bilder mitzunehmen, sondern ich gehe zu einem Workshop, um etwas zu lernen oder um Anregungen zu finden, um Inspiration zu finden, um vielleicht auch mir anzuschauen, wie ein anderer arbeitet oder vielleicht auch nur, um Networking zu betreiben. Aber ich gehe nicht dorthin eigentlich, um schöne Bilder zu bekommen. Das ist eigentlich nicht der Sinn, warum ich zu einem Workshop gehe. Also für mich, ich sage jetzt bewusst für mich, ne? Und deswegen kann ich die Frage an der Stelle voll verstehen und deswegen sage ich auch immer bei meine Workshops sind nicht darauf ausgelegt unbedingt, dass du möglichst viele Bilder mit heimnimmst, sondern meine Workshops sind da ausgelegt, dass du was lernst dabei, dass du etwas mitnimmst. Und wenn es bloß ein Mindset ist oder wenn es nur eine Idee ist oder wenn es nur, ne, also egal was es ist, es kommt halt immer so darauf an, was es für ein Workshop ist und wie viele Teilnehmer sind und so weiter und so fort, aber Fakt ist, ich versuche einfach den Teilnehmern etwas mitzugeben und das müssen nicht unbedingt die schönen Bilder sein, die werden zwangsläufig dabei entstehen. Na, weißt du, was ich meine? Also bei einer Arbeit ist es sicher, die werden zwangsläufig dabei entstehen, aber das ist eigentlich nicht der Sinn hinter den Workshops. Und das, was der Stefan da beschreibt, glaube ich, ist das, was ich immer so gerne Rudel-Shooting nenne. Na, hier ist ein Model, hier habt ihr Zeit, eine Stunde, haltet drauf, was geht und nehmt eure Bilder mit. Das hat für mich mit dem Workshop, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nichts zu tun. Das darf ich gerne als Model Sharing ausschreiben oder wie auch immer, aber mit einem Workshop hat das einfach nichts zu tun. Bei einem Workshop erarbeite ich mir normalerweise ein Bild, kriege auch gezeigt, warum Model hier und Licht da und warum Pose hier und Pose da und bekomme gesagt, warum mit dem Model und weshalb und wieso und wie ist meine Kamera einzustellen. Also je nachdem, was es für ein Workshop halt ist. Ne? Also das ist meine Einstellung dazu. Deswegen finde ich die Frage absolut, absolut gerechtfertigt. Okay. Und wenn ich jetzt an meinen Workshop zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt an meinen Workshop beim Jean Noir zurückdenke, wir haben immer noch keine lassen wir das Thema. Wenn ich da an den zurückdenke, das war halt wirklich so und also wir haben ein bisschen was gemacht, er hat so ein bisschen Inspiration rübergebracht und dann hieß es so, und jetzt erarbeitet euch was. Also jetzt mal auf gut Deutsch ausgedrückt, ne? Dann hieß es so, jetzt was wollt ihr denn machen? Sucht euch was aus und dann erarbeitet es euch gefälligst. Und das bin ich der Meinung, da lernt man viel mehr dabei, als halt wirklich, hier ist das Model, setzt sich mal dahin, so, und jetzt dürft ihr 30 Bilder machen und jeder hat ein schönes Bild. Klar hat jeder ein schönes Bild, weil es ist ja irgendein Topmodel, das da sitzt, ein gebuchtes, die schaut natürlich gut aus und die weiß auch, wie sie post und ne, ja, ist aber nicht das, was man eigentlich mitnehmen sollte, meiner Meinung nach. Ich sage bewusst immer meiner Meinung nach.
Okay. Ja, aber erstmal fängt es für mich damit an, die Frage, wie bewirbt man zum Beispiel auch die Workshops, die man gibt? Ja, also angenommen, wir reden jetzt nicht über Einzelcoachings, ne? Wir reden jetzt einfach mal über irgendeine Art von Gruppenworkshop ab 3 Leute aufwärts, sowas. Wenn ich natürlich schon damit werbe und sage, Workshop ist am 8. Januar 15 Uhr in Hamburg mit diesem Modell. So. Und dann sieht man gleich schon, ah, das ist das Modell, so sieht die aus. Wow, toll, hat auch noch 50.000 Follower, keine Ahnung so, ne? Das sind einfach Sachen, die lockt natürlich auch ein gewisses Klientel an.
Natürlich.
Wenn mir das egal ist als Workshop-Leiter, ob die Leute zum Lernen kommen oder für die Fotos, dann ist das eine absolut solide Praxis, wie man die Workshops vollkriegt. Ne? Denn ich meine, natürlich muss man die Models eben vielleicht auch entsprechender bezahlen, aber man kann es ja auch auf den Kunden dann umlegen, ne, auf die Teilnehmer. Und die freuen sich, dass sie irgendwie ein ganz bekanntes und tolles Gesicht vor der Kamera haben. Ja, und auf jeden Fall wissen, egal ob ich jetzt was lerne oder nicht, egal ob ich auch was lernen will oder nicht, ich gehe auf jeden Fall irgendwie mit Fotos raus. So, ne? Von einem Modell, mit dem ich sonst nie ein Shooting persönlich haben könnte. Weil ich habe nicht die Reichweite, nicht den Ruf, whatever, dass die irgendwie umsonst mit mir arbeiten würde. So, und auch nicht vielleicht für die 70 € Teilnahmegebühr oder sowas, keine Ahnung.
Bin ich ja voll bei dir, ja.
Ne? Deswegen, das ist so das Erste, also es ist die erste Aussage, man könnte das auch als Kursleiter schon auch ein bisschen steuern, wohin die Reise geht. Ich erinnere mich jetzt, ich habe versprochen, ich streue immer wieder ein bisschen ein, jetzt bei den Workshops in Berlin oder auch in Zingst oder wo auch immer, ja, das waren ja immer Gruppenworkshops. Und ich mache hier eigentlich nur Einzelcoachings. Und das sind quasi die einzigen Gruppenworkshops, die ich mache. Und in der Ausschreibung stand immer lediglich, es wird ein Modell da sein. Es stand nicht, ob es ein männliches ist, ob es ein weibliches ist. Man konnte nicht sehen, wie die Reichweite ist und nix. Ja, sondern es war einfach nur klar, es ist ein Porträt-Workshop und es wird ein Modell da sein. Und das war's. Und das, finde ich, ist schon mal was anderes. Ne? Erstens.
Definitiv.
Und zweitens, so, das war jetzt ein bisschen auch die Veranstaltungssicht, jetzt kommt die Sicht der Teilnehmer. Bei diesen Workshops, die für mich, ich mache ganz ehrlich, ich liebe Einzelcoachings, ne, weil du dich einfach komplett auf die Person einstellen kannst und du kannst so richtig nah dran und richtig auf die Bedürfnisse des Kunden, der Teilnehmer, der Teilnehmerin eingehen, wie auch immer.
Bin ich bei dir. Ne?
Das macht mir irgendwie mehr Spaß und man muss auch nicht so schreien die ganze Zeit, weil man nicht so eine Gruppe hat. Ne?
Muss einschränken, Spaß macht mir beides. Aber du lernst, also du kannst bei Einzelworkshops einfach viel gezielter auf die jeweilige Problemstellung eingehen. Du kannst auch viel gezielter auf den Menschen, der da steht, eingehen. Du kannst viel gezielter arbeiten. Das ist einfach so.
Es macht mir auch beides Spaß, aber das Einzelcoaching finde ich tendenziell ein bisschen angenehmer für alle Seiten, weil es ein bisschen ruhiger ist. Ne? Und weil du eben nicht dieses Rudelshooting Ding hast, ja, weil immer, wenn du eine Gruppe hast, und ich hatte jetzt da auch wieder Workshops, da waren irgendwie 10 Leute oder sowas zum Teil, dann stehen um das Modell rum, und du hast gemerkt, ein Drittel guckt, ist einfach irgendwie offen und ist da und lässt sich das irgendwie auf sich einrieseln und hat vielleicht sogar auch gar keine Kamera dabei, ja, so, und lässt das einfach mal so auf sich wirken.
Ja,
ein Drittel kommt nur wegen den Fotos, ja, die ja, interessieren sich überhaupt ja, nicht okay. für dich, die stehen einfach da, die sind immer am Modell und knipsen die ganze Zeit drauf los. Und da musst du dich schon ein bisschen dazwischen drängeln, wenn du mal ein bisschen Input machen willst. Und das andere Drittel ist irgendwie auf dich als Kursleiter fixiert und stellt Fragen und sagt, könnte man nicht auch hier und wie ist denn das da und wie stelle ich hier meinen Autofokus ein und welche Belichtungszeit okay. hast du und keine Ahnung und solche Sachen. Ne? Also was ich sagen will ist, es hängt einfach wirklich auch ganz, ganz krass drauf an, was für eine Teilnehmergruppe du hast und da manchmal hast du nur so eine Zusammensetzung, manchmal hast du so eine Zusammensetzung.
Wenn du von einem Drittel redest, heißt es ja, dass du eine größere Gruppe hast. Bei mir in meinen Workshops sind es ja maximal 4 Leute, das heißt ein Drittel wären 1, ne, also Menschen. Also da gibt es keine, sondern das sind ja maximal 3 bis 4 Leute bei mir in den Workshops.
Waren es bei mir manchmal aber auch. Manchmal waren es eben aber auch 15.
Ja, eben. Und dann ist eben so, wenn du natürlich 15 ne? hast, dann kann es leicht in das ausarten, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Die einen machen Shooten hinten raus, die anderen, also, weil du es eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nicht mehr führen kannst in dem Sinne. Also nicht alle.
Nein,
du kannst nicht alle führen, das geht nicht.
Du kannst dich immer nur hier und da zwischen dich und das Modell stellen. Okay. Deine Lektion machen. Genau. Und dann gehst du wieder in den Hintergrund, sagst, und jetzt könnt ihr das ausprobieren. Ne? Ich sorge auch aktiv dafür, dass die Leute sich durchmischen. Ja, also man kriegt ja schon Gespür dafür. Ja. So manche sind dann immer direkt vorne dran und weißt du, und es gibt halt einfach Leute, die haben vielleicht jetzt kein 200 Millimeter, ja, sondern vielleicht nur ein 50er. Und man muss auch dafür sorgen, finde ich, als Workshopleiter, dass auch die Leute aktiv nach vorne kommen natürlich. Können und auch ihre Fotos machen können. Das ist, finde ich, auch was, also man kann Gruppenworkshops machen und das sind auch Workshops und man kann auch was dabei lernen. Es kommt wirklich darauf an, wie man selber auch diese Kurse mitmacht als Teilnehmer oder Teilnehmerin. Aber der Kursleiter muss eben auch ein bisschen für Fairness sorgen. Ne?
Ja, definitiv.
So, und ich sage auch, tretet euch auf die Füße und nervt euch auch, aber ihr müsst euch immer wieder kreisen und die Hinteren müssen nach vorne, die Linken nach rechts und aber so weiter und so fort.
Das hast du ja selbst bei 4 Leuten, hast du das ja, dass einer dabei ist oder 2 dabei sind, die sich eher im Hintergrund verstecken. Ja. Und wenn du die nicht nach vorne holen würdest, würden die den ganzen Tag vielleicht kein einziges Bild machen.
Absolut.
Also auch die hast du dabei natürlich. Ne? Da musst du dich schon immer so ein Stück weit drum kümmern. Das ist ganz klar.
Ja. Ja. Was aber ist die Frage eigentlich nochmal?
Ich finde es gerade bei ich lasse mich kurz den Gedanken zu Ende, ja. aber gerade bei Workshops mit 3 oder 4 Teilnehmern, was ich immer ganz nice finde, ist diese Gruppendynamik, die entstehen kann. Ne? Also du gibst irgendwie, du zeigst irgendwas, Beispiel jetzt fotografieren mit Fensterlicht, mit Vorhängen. Mhm. Ne? Also durch Verändern der Vorhänge, Zuziehen, Aufziehen, Verändern der Form, was auch immer, kriegst du anders Licht hin. Mhm. So, und dann sagst du so, und jetzt überlegt euch mal, was ihr machen wollt und dann geht mal gezielt auf diese Problemstellung los. Und dann hast du, ich sage jetzt bewusst nicht immer, aber oft, plötzlich so eine Gruppendynamik, wo alle plötzlich das Diskutieren anfangen. Wie das zu lösen ist oder wie man das am besten umsetzt oder wo eine gewisse Inspiration entsteht dadurch, dass der eine sagt, lass es uns so machen, der andere sagt, lass es uns so machen, dann sagen beide, okay, dann machen wir erst das und dann das. Mhm. Und das finde ich total spannend, diese Interaktion, diese Inspiration, die da auch teilweise entsteht, ne? Dieser Spieltrieb von den Leuten. Und das finde ich halt, hast du beim Einzelcoaching nicht so arg. Dafür hast du aber andere Vorteile. Also du kannst viel gezielter auf die Problemstellung eingehen. Du kannst, also.
Ja, es ist so unterschiedlich. Ne? Wir beide wissen es. Genau. Weißt du, der eine kommt mit 3 DIN A4 Zetteln voll Fragen, die er beantwortet haben möchte. Der nächste möchte einfach nur Fotos machen und ne, so, und wieder einer setzt sich dahin und möchte einen Vortrag haben, ja genau. Und der andere hört überhaupt gar nicht zu und macht einfach selber die ganze Zeit. Also das ist halt so unterschiedlich und genau, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Reiz immer dabei, ne, finde ich.
Also ich finde aber beides, und die Frage war ja, also der letzte Teil der Frage, es ist aber auch möglich, dass es den Markt für echte Masterlehrgänge, wo einem Aufgaben gestellt werden und so weiter, nicht gibt, beziehungsweise dass es nur über individuelle Einzelcoaches geht. Was meint ihr dazu? Also die Frage war ja, wie stehen wir zu diesem ganzen Thema? Ich sag ganz ehrlich, wenn du möglichst viel mitnehmen willst, also wirklich lernen willst, ist, glaube ich, ein Einzelcoaching die beste Variante. Das ist mal Fakt, weil Man kann gezielt auf die Sachen losgehen, die dir ans Herz, am Herz liegen. Man kann gezielt an den Sachen arbeiten. Man kann auch wirklich dich als Workshop- oder Coaching-Teilnehmer dir eine Aufgabe stellen und sagen, so, jetzt schauen wir mal, wie du herangehst an die Sache, mit Hilfestellung geben und so weiter. Bei 4 Leuten wird das etwas schwieriger. Dafür hast du dort aber eine größere Gruppendynamik im Normalfall.
Ja. Ja.
Also es ist, man kann nicht sagen, das eine oder das andere ist besser. Ich behaupte aber, dass in einem Einzelcoaching man mehr mitnimmt, definitiv. Mehr Wissen mitnimmt, mehr Inspiration. Mhm. Möchte ich jetzt schon wieder einschränken, weiß ich, bin ich mir nicht sicher, wo man mehr mitbekommt. Also mehr Wissen nimmt man auf jeden Fall beim Einzelcoaching mit. Mehr Inspiration, weiß ich nicht. Ich weiß aber, wo es auf jeden Fall keine Inspiration gibt, und das ist bei Rudelshootings. Bei Rudelshootings finde ich gar keine Inspiration.
Doch.
Echt?
Doch, gibt es. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ganz klar das Feedback, was mir auch gegeben wurde. Ja. Einfachstes Beispiel. Und das ist jetzt nicht mal so großartig, ich weiß es nicht. Einfachstes Beispiel war, ich zeige das, wie ich Mehrfachbelichtung mache mit der Kamera.
Mhm.
Ach, krass. So, und die Person hat auch dieselbe Kamera wie ich, konnte die auch machen, hat einfach die Funktion noch nicht für sich entdeckt.
Mhm.
Und dann so, ach krass, okay, wow. So, ne? War total geflasht. Und ich wette, die macht jetzt einige Mehrfachbelichtungen, und wir beide wissen, damit kannst du eher irgendwie in jedes Genre auch rein. Ja, du kannst ja alles Mögliche mehrfach belichten. Und das ist was.
Das meinte, ich jetzt nicht mit Rudelshooting. Also ja, du hast natürlich recht.
Ja, wenn aber
du
es wäre in einem Rudelshooting, wenn du es jetzt böse sagst, ja, ist es bei so einem Massenworkshop, ist die Inspiration bei der Person gelandet, ja, oder das, oder wie ich, also ich zeige ja trotzdem auch, wie ich arbeite, ja,
ja,
und das färbt schon auf die Leute ab, die
aufsaugen.
Ich
meine mit Rudelshooting wirklich mehr oder weniger verkappte Model-Sharings, weil was anderes sind sie nicht. Hier ist euer Model,
also,
haltet
also
drauf. Das sind für mich Rudelshootings, das sind keine, was ich meine, sind keine Workshops damit.
Okay, verstehe.
Also
mit einem unsichtbaren Workshop-Leiter sozusagen.
Ja, genau. Also in dem Moment, wo du noch die Absicht hast, den Leuten was beizubringen, ist es ja in dem Sinne eigentlich kein Rudelshooting, wo du darauf achtest, als Workshop leider, dass keine 2 Leute ein Model gleichzeitig fotografieren. In dem Moment, wo du darauf achtest, dass die Leute auch noch was mitnehmen, dass sie, und so weiter, ist es ja kein Rudelshooting mehr. Aber wenn ich manche Bilder sehe von ganz bekannten Fotografen auf ihren ganz tollen Workshops, wo dann 5 Leute in der Reihe stehen, alle 5 haben die 200 mm im Anschlag und fotografieren irgendwie so eine Halbnackte, die auf der Couch sich regelt. Nichts gegen Aktfotografie, mache ich selber. Aber wenn ich das sehe, ganz ehrlich, da kommt mir das, Entschuldigung, Kotzen. Anders kann ich es nicht ausdrücken, weil das hat wirklich mit Workshop nichts mehr zu tun. Das ist dann einfach nur noch Rudelshooting, und ja, da bin ich raus. Also da halte ich überhaupt nichts davon. Punkt.
Martin, du hast eben gesagt, du findest Einzelcoachings ist so die effektivste Variante so ein bisschen auch.
Ja.
Also wo man am meisten lernt. Ich würde sagen, ja, aber.
Ein Aber gibt's immer.
Genau, also, und zwar, dass ich sagen würde, ja, also so ein bisschen effektiver finde ich einfach noch auch so Mentoring-Programme. Ja, also ich biete das zum Beispiel auch an. Und zwar, dass du jetzt nicht irgendwie sagst, ich mache ein Coaching und das war's. Und du kannst dieses Coaching häufiger besuchen, wenn du möchtest, und immer wieder mitmachen, so. Sondern dass man einfach sagt, pass auf, ich nehme dich mal für 6 Monate an die Hand, ja, wir machen irgendwie Portfolio-Reviews, wir machen irgendwie, wir sprechen viel, wir machen auch Coachings, und du hast aber auch Zugriff auf vielleicht irgendwie Kurse, die ich schon habe, und du kriegst so eine Art Bundle, aber du kriegst eben auch eine dauerhafte Begleitung für einen gewissen Zeitraum, ja, und immer wieder auch Feedback zu den Bildern, und es ist mehr so ein einfach wirklich ein längerfristiges und, finde ich, auch nachhaltigeres Lernen. Ja, man muss natürlich ein bisschen mehr Geld in der Hand nehmen, aber es ist schon irgendwie was, wo ich sagen würde, wenn man wirklich ein paar Stufen höher gehen will, dann ist so ein Mentoring-Ding eigentlich, würde ich sagen, doch wirklich das Effektivste, weil du halt nicht nur so eine einmalige Sache hast, wo man immer was mitnimmt, aber jetzt zum Beispiel
Da bin ich natürlich voll bei dir, ja.
Ja, weil wenn ich war ja auch schon bei dem einen oder anderen Coaching oder Workshop, ne? Und gerade wenn die auch irgendwie so einen ganzen Tag gehen oder mehrere Stunden oder so, du bist irgendwann voll.
Irgendwann.
Also noch die geilste Vorlesung oder sowas und die man besucht oder so, irgendwann bist du einfach voll, du kannst nicht mehr aufnehmen.
Irgendwann bist du gesättigt und dann ist vorbei,
ja. Ja, genau. Und wenn man das einfach so hier und da so ein bisschen mehr stückchenweise kriegt und dazwischen auch immer wieder, und da hast du nämlich auch wirklich die Möglichkeit als Kursleiter oder als Mentor, ja, immer wieder auch Hausaufgaben zu stellen. Und zu sagen, okay, bis wir uns das nächste Mal sehen, probier doch mal das aus oder sowas, ne? Und das ist halt wirklich was, deswegen kann ich das jetzt, also Werbung hin oder her, klar, aber ich, das, dieses Format an sich kann ich einfach total empfehlen, ja? Muss ja nicht bei mir sein, aber das ist wirklich was, wenn man wirklich irgendwie was lernen will und gerade auch noch irgendwie, auch so wenn es um Stilentwicklung geht und solche Sachen, da kannst du nicht irgendwie ein Coaching machen und dann hast du das.
Nein,
das ist immer so ein Prozess.
Bin ich absolut bei dir. Also wenn du natürlich es ist ja auch eine Art Einzelcoaching, aber es ist eigentlich, du hast ja recht, es ist kein an einem Termin, sondern es ist halt ein Mentoring-Programm, das ich über längere Zeit habe, wo du auch wirklich sagen kannst, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Thema, du machst bis zum nächsten Mal, was weiß ich, machst so ein Shooting und achtest mal dabei auf das und das, oder du hast Bearbeitung und schau mal in Zukunft, dass du die so und so bearbeitest und dann schauen wir uns die das nächste Mal an, oder du machst jetzt mal dein Portfolio und dann schauen wir uns mal, setzen wir uns zusammen und gehen da durch oder wie auch immer. Und das macht natürlich absolut Sinn. Da bin ich voll bei dir, ne? An die, muss ich gestehen, habe ich jetzt gar nicht im Kopf gehabt, diese Geschichte mit dem Mentoring, sondern mir ging es jetzt wirklich um Workshops, also um zeitlich begrenzte Einmalaktionen. Sowas ist natürlich eine andere Hausnummer. Da bin ich voll bei dir und da nimmt man wahrscheinlich auf Dauer noch mehr mit, ja. Das ist richtig.
Ja.
Da bin ich definitiv bei dir. Keine Frage.
Genau, so ist das.
Ja, also das ist genau.
Ja. Also, ganz spannende Frage. Stefan war das?
Stefan aus der Schweiz. Also definitiv absolut spannend. Muss ich jetzt mal wirklich sagen. Gute Frage. Ja, eine sehr gute Frage. Und da kann man durchaus mal eine Zeit lang investieren und drüber reden. Das macht einfach Sinn, weil ich finde es auch wichtig, weil ich kenne genügend Leute, die sagen, und ich war selber einer, ganz ehrlich, ich habe auch nach meinem ersten Workshop gesagt, nie mehr in meinem Leben buche ich einen Workshop. Ja, war wirklich so, weil dieser Workshop eben kein Workshop war, sondern ein Model-Sharing.
Ja.
Und danach habe ich auch gesagt, was will ich dort? Also wenn ich ein Model will, das kann ich mir selber auch besorgen. Sorry, das interessiert mich nicht, was da passiert ist. Überhaupt nicht. Das war einfach nur Schwachsinn. Anders kann ich nicht ausdrücken. Danach war ich echt kuriert eine Zeit lang, bis ich dann eben auf den lieben Jan gestoßen bin mit seinem Workshop und mir gedacht habe, okay, das muss ich mir jetzt mal geben. Und danach habe ich mir gedacht, Workshops machen doch Sinn. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Ja, das stimmt schon. Ja, war eine ganz, ja, genau. Gut. So, wir haben noch ein paar Themen, aber da wir jetzt schon wieder bei über einer Stunde sind, würde ich sagen, du hast ja gesagt, du willst heute früh ins Bett, ne?
Ja.
Na, wir haben ja noch Buzzwords und so Zeug. Ist ja nicht so, dass wir jetzt aufhören.
Ein bisschen Buzzwords können wir auf jeden Fall noch.
Ja, denke ich auch, genau.
Auf jeden Fall.
Würde ich auch sagen. Oder willst du vom Buzzword deine Weisheit des Tages von dir geben?
Kann ich gerne machen.
Dann schieben wir das jetzt, dann machen wir das in Zukunft vor dem Buzzword. Weil am Schluss haben wir ja noch das unnütze Wissen.
Da hast du aber recht gehabt.
Was?
Quatsch, recht. Da hast du Glück gehabt, dass ich hier schon eins vorbereitet habe.
Ah, so ein Glück aber auch, ne? Siehst du mal.
Okay. Shoot the adjective, not the noun. Also, fotografiere das Adjektiv und nicht das Nomen. Oder das Substantiv. Ja, für alle die in Germanistik jetzt noch nicht so kundig sind, das bedeutet, angenommen, wenn ich eine grüne Kugel habe, ja, dann heißt es, fotografiere das Grün und nicht die Kugel. Ja, also fotografiere das Wie und nicht das Was. So könnte man es auch sagen.
Da muss ich denke gerade noch drüber nach.
Ja, lass das mal sagen. Ist übrigens ein Zitat von Brian Peterson, den ich nicht kenne. Also, was es heißt, ist, also ich interpretiere es mal frei. Was will es sagen? Für mich heißt es so viel wie, fotografiere nicht den Menschen, sondern fang seine Seele ein. So kann man es auch sagen. Kannst du damit eher was anfangen?
Damit könnte ich was anfangen.
Ja, also, ne, ja, fotografiere eher, wie etwas ist und nicht,
was es ist.
Fotografiere nicht einfach, was es ist. Ja, sondern versuche, die Eigenschaften irgendwie mitzunehmen. So.
Ja, okay. Ja.
Ja, Martin braucht noch, glaube ich, eine Folge.
Ich bin bei solchen Dingern immer, ich muss da überlegen, wie das gemeint ist, weil es gibt ja immer mehrere Arten, irgendwas zu interpretieren.
Ja, das stimmt.
Ich muss das auch mal genau, packen wir mal, schreiben wir das mal irgendwo in unser Telegram-Kanal, dass ich mir das nochmal dann ausgoogeln kann.
Willst du noch etwas, was ein bisschen griffiger ist? Ich habe noch zwei.
Willst du noch was hast, dann hau noch eins raus, komm.
Ja, von Helmut Newton?
Ja, den kennen wir.
Okay, ja. Fotografie ist 10% Inspiration und 90% Möbel verrücken.
Ja, ja.
Da kannst du eher was mit anfangen wahrscheinlich, ne?
Da gehe ich d'accord, definitiv. Das ist der Spruch für Praktiker, auf jeden Fall, ja, definitiv.
Genau. Sehr schön. Hab ich jetzt so nicht, bei mir wäre es eher so 10% Inspiration und 90% Stative verrücken und Licht einstellen und rumfrickeln und aber ja, es trifft dasselbe.
Ja, also. Im Endeffekt, genau, im Endeffekt trifft es das Gleiche und ja, naja, egal. Ja, ist aber so.
Das so ist das. So, das waren jetzt mir gleich zwei gönnerhafte Zitate für euch Hübschis da draußen, ja?
Ja, genau. So ist das. So, in dem Sinne würde ich sagen, ach, mit unbedingt Buzzwörtern, hä?
Machen wir, Martin.
Machen wir, ne? Denke ich doch auch. Pass auf, ich drücke mal aufs Knöpfchen.
DP.
Das kommt mir doch bekannt vor.
Wollte ich gerade sagen, hatten wir das nicht schon?
Ja, aber wir haben das, glaube ich, mal vertagt.
Ach, wir haben das vertagt. Okay. Ne? Dann, ja, heute haben wir Zeit. DP.
Okay.
Dots per Inch.
Also, Martin hat es jetzt schon, glaube ich, 50 Mal gesagt, aber ich sag's nochmal, ja, weil ich glaube, Martin, wenn er Werbung schalten würde auf dieser Seite, wäre er ein reicher Mann. Er hat irgendeinen DPI-Rechner auf seiner Webseite irgendwie untergebracht und das Ding läuft wie Schmitzkatze, stimmt's?
Stimmt. Ja, ist so. Kannst du mal googeln danach, bin ich auf Platz 2.
Dots per Inch, ich habe es, glaube ich, letzte Woche auch schon mal erklärt, drückt gemeinhin aus, wie viel Farbpunkte man in so ein Quadrat-Inch reinkriegt. Ja? Das heißt zum Beispiel, die Düse in eurem Drucker, wie kleine Punkte schafft der und wie eng kriegt er die zusammen auf einen Quadratzentimeter oder auf eine gewisse Fläche jedenfalls?
Nein, nein, keine Fläche, auf eine Länge.
Auf eine Länge, okay. So und jetzt gebe ich schon ab, weil jetzt lasse ich mal hier den Profi sprechen, der also, euch dann wieder, ja, genau.
Also DPI heißt einfach Dots per Inch und wie ihr euch schon denken könnt, Dots sind einfach nichts anderes wie Tintenkleckse und per Inch heißt einfach, wie viel Tintenkleckse in Reihe passen auf eine Inch. So, das ist die Übersetzung dafür.
Alles klar.
Und das alleine sagt schon aus, dass es sich um eine Druckauflösung handeln muss. Weil ich auf dem Monitor habe ich keine Tintenkleckse, ich habe auf einem iPad keine Tintenkleckse und schon gar nicht auf einem Handy. Also da alleine weiß man schon, dass es um eine Druckauflösung geht. Und jetzt erkennt ihr auch schon, warum es keinen Sinn macht, eigentlich, dass Photoshop mit DPI um sich schmeißt.
Eigentlich.
Ich sage jetzt eigentlich, natürlich.
Und jetzt
eigentlich
kommt der springende, spannende Punkt.
Der spannende Punkt dabei ist eigentlich, warum schmeißt Photoshop mit DPIs um sich? Weil Photoshop für die Leute, die unbedingt etwas mit Zentimeter anfangen wollen, in der sie eine Größe, also wenn ich ein Bild in einer bestimmten DPI-Anzahl umrechnen will, wie groß ist die Fläche? Also auf welche Fläche kann ich das mit 300 DPI drucken? Dann brauche ich die DPI-Angabe, logischerweise. Also das heißt, ich muss wissen, wie viel, wenn ich jetzt sage, was weiß ich, ich habe ein Bild, das hat 2000 Pixel und ich kriege bei 300 DPI, wie viel Zentimeter kriege ich in der Seitenlänge raus?
Sprich, so. Ich habe ein Bild, das ist 2000 Pixel, ich habe einen Drucker, der kann 200 DPI.
So schaut's
aus.
Wie
groß ist mein Bild in Zentimeter? So.
Genau, wie groß ist mein Bild in Zentimeter, wenn ich 300 DPI drucke oder 200 DPI drucken lasse? Ich könnte ja auch nur 50 DPI drucken lassen, dann wäre es nämlich viermal so groß.
Theoretisch.
Ne? Also im Endeffekt ist einfach nur das, was Photoshop mit den DPI macht, ist einfach nur die Möglichkeit, es intern in Photoshop in Zentimetern angeben zu lassen. Wie groß wäre das Bild in Zentimeter, wenn ihr es drucken würdet? Das ist nämlich das, wofür Photoshop die DPI verwendet. Für nichts anderes. Also, ein Pixelbild hat keine DPI. Das könnt ihr euch merken, hinter die Ohren schreiben, irgendwo an die Wand nageln. Ein Pixelbild hat keine DPI. Und wenn der nächste schlaue Mensch aus dem Marketing, und das machen die dort gerne, und die haben keine Ahnung. Und wenn der nächste zu euch kommt und sagt, der will aber das Bild digital, und zwar mit 300 DPI, dann könnt ihr zu ihm sagen, du kannst mich mal kreuzweise. Weil wenn der euch nicht dazu sagt, welche Ausgabegröße er in Zentimeter auf einem Drucker mit den 300 DPI haben will, dann sollte er euch lieber gleich sagen, wie viel Pixel er haben will. Das wäre viel gescheiter. Weil ansonsten müsste das natürlich noch rechnen. Also, ne, ihr könnt ja auch Zentimeter und DPI zurückrechnen auf Pixelanzahl. Auch kein Thema. Könnt ihr auch auf meinem Rechner machen. Oder er sagt euch einfach gleich, wie viel Pixel er haben will. Was viel leichter wäre. Und DPI brauchen euch überhaupt nicht zu interessieren. Also, nochmal. Ein Pixelbild hat keine DPI. So, den Satz will ich einfach mal so fett an ihn annageln. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Punkt. Aus. Und nur weil Photoshop in die X-Ifs vielleicht sogar noch DPI reinschreibt. Weiß ich gar nicht, ob sie es reinschreiben oder ob es nur in der Photoshop-Datei drin steht.
Vielleicht schon, ja.
Also Bullshit. Ein Pixelbild hat niemals DPI. Nie, never, ever, niemals.
Und jetzt, Martin.
Ja, jetzt darfst du.
Also ich bin erstmal komplett bei dir. Ich versuche jetzt nur so ein bisschen das Ding ins Wanken zu bringen. Ich versuche es mal. Ich weiß auch nicht, ob das technisch klappt oder nicht. Am Ende ist es ja so, dass der Drucker ja quasi so die Ausgabe macht, ne?
Die Druckausgabe.
Die Wiedergabe, die Ausgabe, ja, genau. Ja. Was ist denn? Mein Monitor hat doch auch eine gewisse Auflösung in Form von LEDs pro Inch, pro Quadratzentimeter vielleicht.
Ein Monitor hat eine Auflösung, natürlich.
Ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hin will mit der Frage, aber ist ja auch egal. Leute, knackt die Nuss selber. Ja, ich lasse einfach mal im Raum stehen. Ich fand das schön.
Wolltest du jetzt DPI in Monitorauflösung umrechnen oder was?
Ja.
Das geht. Natürlich geht
ja,
das.
Ja. Ich weiß nicht, ob die Frage, ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, die Frage zu stellen. Deswegen stelle ich es schon wieder hinten an. Das Thema, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache den Scheiß seit Jahren. Ich habe auch schon, bevor ich Fotos gemacht habe, viele Flyer designt und so. Das ist halt auch immer wichtig, dass du halt eben irgendwie auf die entsprechende Größe in Zentimeter kommst und das Druckwerk gibt dir dann an, hier, wir können so und so viel DPI, ne? Mhm. Und dann rechnest du immer für die bestmögliche Qualität, für die größtmöglichen Details sozusagen, ne? Muss ich dann dies und das und so und so und so. Aber ich komme nicht davon ab, auch wenn ich das jetzt noch 10 Jahre machen würde, hier und da verwirrt es mich dennoch. Deswegen gut, dass du uns mal wieder hier alle auf den Stand gebracht hast, Martin. Okay. Vielen Dank.
Und wenn, dann bringe ich dich gleich richtig auf den Stand. Also für einen Monitor oder für elektronische Anzeigeneinheiten heißt das Ganze PPI, nämlich Pixel, Pixel per Inch. So, und jetzt weißt du auch, wie du das umrechnen kannst, weil du hast ja gerade gehört, Druckauflösung, also Pixel logischerweise auch in Druckauflösung umrechnen, also kannst du auch Druckauflösung am Ende in Pixel per Inch umrechnen. Das funktioniert. Ne? Es sind PPI, Pixel per Inch, also sprich, wie viel Pixel werden auf einem Inch Bildschirmfläche angezeigt. Ja, und anhand dessen könnt ihr euch mehr oder weniger in alle Richtungen irgendwie ausrechnen, was ihr braucht und was ihr nicht braucht.
Also die Mathematik ist schon ein Wunder.
Ja, und wenn ihr euch mathematisch davon fernhalten wollt, nehmt ihr einfach meinen Pixelrechner, der gibt euch das
aus. Schalte noch Werbung. Mach schnell noch Werbung drauf, Martin.
Ja, ich sollte vielleicht echt mal Werbung drauf machen auf das Ding. Das wäre also echt mal eine Geschichte. Aber wer es mal wissen will, ich habe neben dem Pixelrechner in meinem Blog gibt es auch einen Artikel, der nennt sich von Pixeln und Punkten. Der ist zwar schon vom November 2018, aber das tut der Geschichte überhaupt keinen Abbruch. Das, was da drin steht, stimmt nach wie vor. So. Bildet, sage ich mal, den dürft ihr euch mal gern durchlesen oder ihr sucht euch selber im Internet zusammen. Aber Fakt ist, der Schlusssatz zu dem Thema, ein digitales Bild hat niemals DPI. So. Ja, genau. Ich glaube,
so ist das, mein Lieber.
So, ich glaube, das Thema müssen wir jetzt aber endgültig irgendwann begraben. Ich weiß nicht, wie oft ich darauf schon rumgeritten bin. Es war auf jeden Fall, glaube ich, schon verdammt oft. Aber das ist halt ein Thema, was mir am Herzen liegt und deswegen reite ich auch immer wieder drauf rum und deswegen, komme ich immer wieder drauf. In dem Fall stammt es aber nicht von mir, muss ich jetzt auch mal dazu sagen. So.
Selbstgemalte Hintergründe.
Das finde ich zum Beispiel schon total interessant. Hatten wir das schon?
Hatten wir schon.
Ach nee, echt?
Jupp.
Ah, verdammt, ich habe wieder nicht aufgeräumt. Das ist aber doof.
Klassischer Akt.
Klassischer Akt. Ja, klassischer Akt.
Mache ich nicht. Was heißt denn jetzt klassisch? In dem Fall.
Klassischer Akt bezeichnet, pass auf, jetzt wäre ich gleich zum Oberklugscheißer des Jahrhunderts. Ja, sofern mein Rechner jetzt noch irgendwie mag, aber ich glaube, der hat gerade noch, okay. Ein klassischer Akt beschreibt die künstlerische Darstellung eines nackten Körpers. Dabei dürfen sowohl die Brust als auch der Schambereich sichtbar sein, jedoch nur als Teil des Ganzen gelten und nicht im Hauptaugenmerk liegen.
Mhm.
So, Klugscheißer-Modus off. Warum weiß ich das und warum habe ich diesen Satz gerade so schön formuliert? Weil der, warte mal, auf www.martin-hirsch.com steht und dort gibt es eine, einen Artikel unter Nützliches und Links, der nennt sich Aufnahmebereiche. Und dort habe ich nämlich mal versucht, weil ich unheimlich oft das Problem hatte, dass ich mit Models aneinander vorbeigeredet habe, was Aufnahmebereiche betrifft. Weil viele Models einfach bei Akt, Instagram sei Dank, bei Akt davon ausgehen, dass der ja verdeckt ist. Der Begriff Akt sagt nicht, dass da irgendwas verdeckt ist. Das sagt nur Instagram, dass das so sein sollte. Aber der Begriff Akt in der Fotografie oder in der Kunst sagt nicht, dass da irgendwas verdeckt ist. So, und deswegen habe ich irgendwann mal, weil einfach es zu oft zu solchen Missverständnissen kam, auch was ist Dessous, Boudoir oder so ähnliches, mir diesen Artikel Aufnahmebereiche aus den Rippen geschnitzt und habe den auf meine Webseite verbannt. Und dort findet ihr die Aufnahmebereiche, die mich interessieren. Natürlich, es gibt noch viele, viele andere. Aber dort findet ihr dann Definitionen, die für mich gelten, weil die sind jetzt natürlich auch nicht unbedingt immer ganz korrekt. Es gibt da zum Beispiel eine Definition, die nennt sich verdeckter Teilakt. Das ist aber so eine Eigenkreation, den gibt's eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist. Das ist so eine Eigenkreation, ne? Das zielt natürlich ganz klar so ein bisschen auf Instagram drauf ab. Aber damit kann man sich als Basis unterhalten. Ne? Also da kann man sagen, pass auf, das ist der Aufnahmebereich, da möchte ich hin, da steht's, was es ist und fertig ist der Lack. Genau, also was habe ich da?
Ganz gute Idee, Fashion, das auf jeden Fall auch so ein bisschen transparent zu machen. Ne?
Genau, Portrait, Fashion, Dessous, Boudoir, verdeckter Teilakt, Teilakt, verdeckter Akt, Akt, klassisch und Bodyparts. So, und mehr steht da auch nicht. Es gibt noch viele andere daneben und mehr steht da auch nicht, sondern das soll einfach der Versuch sein, so ein bisschen Klarheit hinter das zu bringen, was ich tue. Und wenn ihr da Fragen dazu habt, dürft ihr mich gerne fragen. Ihr dürft den gerne verlinken. Ihr dürft euch auch die Dinger rauskopieren. Das ist mir völlig egal. Ich wäre froh, wenn alle sich über das Gleiche unterhalten würden am Ende. Wenn wir das damit schaffen, dann haben wir viel geschafft. Mhm. Weil ich glaube, dann würde man auch vielen, vielen Missverständnissen einfach aus dem Weg gehen. Also ich stelle es immer wieder fest. Ich habe ja letztens, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, ich habe ja letztens eine Ausschreibung gehabt, als ich ein Aktmodel für einen Workshop gesucht habe. Und daraufhin habe ich 2 oder 3 Bewerbungen bekommen und die hießen dann, ja, nee, ist überhaupt kein Thema, solange alles verdeckt ist.
Okay.
Ja, okay, aber dann ist es halt typisch aneinander vorbeigeredet, weil ein Akt hat halt mit verdeckt nichts zu tun. Ne? Also das ist, also klar kann das verdeckt sein, das kann sogar sein, dass du dabei was anhast, aber vom Prinzip her ist Akt halt erstmal klassisch nackt. Hm? Genau, ja.
Akt ist nackt.
Akt ist nackt, das ist so. Die künstlerische Darstellung eines nackten Körpers. Die stehen über die Statuen, stehen überall in unseren Parks rum. Und niemand regt sich drüber auf. Weil da gibt's kein Instagram als Sittenwächter. Ach, waren das noch Zeiten? Im alten Griechenland oder so. Ach, das waren noch Zeiten. Nicht
da gab's noch ganz andere Sittenwächter, du.
Ja, aber wirklich. Die haben da noch wilde Eugen gefeiert. Und niemand hat's interessiert.
Ja, naja, so wird's. Ich weiß ja nicht. Ich halte das für ein Gerücht. Aber ja.
Meinst du, dass das ein Gerücht ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja, doch, doch. Ich glaube, da gab es auch einige recht, wie soll ich sagen?
Du meinst, da gab es Sittenwächter? So.
Ja, vielleicht so auch religiös oder so, die dann doch irgendwie, naja, wie auch immer.
Man weiß es nicht.
Wir brauchen ja nicht hier zum Historiker werden.
Man weiß es nicht. So, wie stehen wir denn eigentlich da zeitlich gesehen? Ah ja, einen können wir noch machen.
Gut,
einen
wir stehen extrem gut da, ausnahmsweise mal.
Einen schnellen können wir noch machen und dann ist gut für heute.
Na sicher.
Farbkalibrierung Monitor.
Da habe ich neulich auch eine persönliche Anschrift bekommen. Schande auf mein Haupt, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, aber von einer Person, die auf jeden Fall auch mich gefragt hat, ob ich denn irgendwie welchen Monitor ich empfehlen könnte, wo ich nur geantwortet habe, sorry, keine Ahnung, da kenne ich mich halt echt nicht aus, aber ich möchte denselben Tipp euch da draußen geben, den ich der Person gegeben habe, und zwar gibt es einen ziemlich coolen YouTube-Kanal.
Schick mir mal den Link, pack mal in die Shownotes.
Mache ich auf jeden Fall. Ich wollte nur mal kurz, auch nicht, dass ich jetzt den Falschen sage. Genau, super, der ist es. Der heißt Art is Right. Und was sich jetzt erstmal so danach anhört, als wäre es so mega ein Kunstkanal oder so, ist nicht. Der Typ heißt einfach Art, glaube ich, mit Vornamen. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber der hat auf jeden Fall extrem viele Videos, wo es um Farbkalibrierung geht, um Monitore, um Farbraumabdeckung. Was ist der HDR-Modus wenn hier mit Windows 10 Displays? Also das ist ehrlich gesagt nicht ganz untechnisch, aber wenn ihr euch mit Bildschirmkalibrierung auseinandersetzen wollt und da die Muße für habt, ja, dann führt kein Weg dran vorbei, als dass ihr euch da richtig einlesen und schlau machen müsst, weil ansonsten könnt ihr das gleich lassen. Das ist einfach so. Das ist alles nicht so mega easy, würde ich mal sagen. Und da kann man durchaus auch ein paar Fehler machen. Also nichts, was man nicht wieder beheben könnte, aber man kann auch einen Monitor kaputt kalibrieren, das sage ich jetzt auch mal. Deswegen, das ist auf jeden Fall der YouTube-Kanal, von dem ich eine ganze Menge gelernt habe, aber eben immer noch nicht genug, als dass ich jetzt hier die großen Tipps geben könnte dazu. Ich habe so ein Spider-Monitor-Kalibrierungsding hier. Mhm. Liebe Grüße an Sascha. Und das mache ich dann irgendwie, weiß ich nicht, alle paar Monate mache ich da mir mal wieder ein neues Bildschirmprofil quasi und ja, genau. Hab dann meinen Monitor damit kalibriert. Ich habe, um das jetzt nochmal von meiner Seite aus zu Ende zu führen, ich habe immer noch auch mein Handy als Vergleich. Ja, also ich schicke mir das fertige Bild immer auch nochmal aufs Handy und guck da auch nochmal drauf. Einfach um nochmal den festen, also, fixen Zweiteindruck zu haben, der immer gleich ist. Ich weiß, Martin, ich weiß, das ist kein kalibrierter Monitor. Ich weiß, das ist mir klar, ja. Aber es geht mir einfach darum, dass ich einen Fixpunkt habe, an dem ich mich immer orientieren kann.
So, ja, nur solange du immer das gleiche Handy hast. Ne? Sobald du ein neues kaufst, ist das
natürlich,
Geschichte. Ne?
Also natürlich, klar. Und auch beim Handy kann man ja jetzt einstellen, lebhafte Farben oder natürliche Farben, genau, oder wie auch immer. Also das ist ja auch, ne? Aber es ist halt irgendwie irgendwie so ein zweiter Normwert, den ich einfach habe neben meinem Display. Und ich weiß, auf meinem Laptop-Monitor zum Beispiel ist es immer ein bisschen, das Rot ist immer ein bisschen knalliger. Und auf dem Handy ist es eher immer ein bisschen grünlicher und nicht so knallig. Und ich habe dann immer so, und am Ende weiß ich dann so, wie ich es haben will. Und weder auf dem einen noch auf dem anderen sieht es dann perfekt aus, aber ich weiß, am Ende, am Ergebnis sieht es gut aus. Und das ist dann meistens irgendwie auch sowas.
Das Leid, also man muss ja wirklich sagen, es ist so ein bisschen das Leid der Instagram-Fotografen. Also früher, wo es kein Instagram oder keine digitalen Medien gab, war es halt so, du hast auf deinem Monitor mehr oder weniger dein Bild bearbeitet, hast die Farben so verbindlich, wie es irgendwie ging, hinbekommen. Und da bist du dann in den Druck gegangen und hast dann gehofft, dass es aus dem Druck genauso rauskommt in den Farben, wie du es am Monitor gesehen hast. Und dazu hast du zwingend einen kalibrierten Monitor gebraucht, weil ansonsten hat dir der Monitor irgendwas angezeigt, aber mit Sicherheit nicht das, was am Schluss beim Druck hinten rauskam. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass jedes Handy Farben anders interpretiert. Also wirklich jedes Handy. Ne? Die meisten haben dann bei einem Apple vielleicht noch diese Night-Shift-Modus an da und was weiß ich was. Also da stimmen die ja Farben überhaupt nicht. Das ist ja alles kackbraun.
Das fand ich geil. Das hat mir mal ein Kunde zurückgeschickt. Der meinte, ja, Fabian, danke für die Fotos. Finde ich auch total cool. Aber findest du nicht, dass die alle irgendwie ein bisschen zu gelb sind?
Ja.
Stellt sich raus, der hat halt diesen Night-Shift-Modus an.
Ja, ne? Genau.
Und hab so, Alter.
Das ist halt alles kackbraun. Also sorry, das ist halt alles, ja, genau. Also Fakt ist aber, man muss halt einfach leider sagen, mittlerweile wird der Großteil der Bilder auf Handys angeschaut. Ne? Also zumindest in der Welt, in der wir uns bewegen. Und da kannst du sowieso mit dieser Farbverbindlichkeit, wenn man ehrlich ist, nicht so viel anfangen. Nichtsdestotrotz schaue ich zum Beispiel auch, dass ich meinen Monitor, also jeden Monat schaffe ich es nicht, ich habe es mir mal vorgenommen gehabt, schaffe ich nimmer. Mittlerweile, aber alle 2 Monate zumindest kalibriere ich den einmal. Ich habe auch einen Spider da, also so ein Spider-Kalibrierungsgerät. Besser wären hardware-kalibrierte Monitore, aber ja, Geldscheiße haben wir halt auch nicht am Ende des Tages.
Nee. Man muss halt auch sehen, da geht es ja dann manchmal auch um die letzten 5%.
Ja, kommt natürlich noch dazu, keine Frage. Nee, ne? Also, und am Ende, sage ich ehrlich, mache ich es ja wie du, ich schaue mir das Ding auch nochmal am Handy an, weil ich weiß, dass die Handys es sowieso anders darstellen und du brauchst im Endeffekt so eine Art Mischkalkulation, um am Schluss zu sagen, okay, es schaut auf allen Handys einigermaßen gut aus.
Ja, oder zumindest, also
was ich aber mache, ist wirklich die Sachen, die ich jetzt in den Druck, also da ich ja selber drucke oder beziehungsweise drucken lasse für das Magazin, da bin ich mittlerweile pingelig geworden. Also die Bilder gehe ich auch, bevor ich sie ins Magazin nehme, nochmal wirklich, die gehen nochmal in die Nachbearbeitung. Also da schaue ich mir wirklich die Bilder nochmal an, bevor ich das Magazin fertig mache, mache ich nochmal immer eine Monitor, also alle 3 Monate später wird mein Monitor kalibriert. Und ich mache auch ein Softproof. Das heißt, ich tue nochmal das Druckerprofil gegenüberstellen.
In Lightroom dann so?
Ja. Und da bin ich jetzt mittlerweile so ein bisschen pingelig geworden, weil ich Tatsache mal einen Druck hatte, nicht das Magazin, aber es war in einem Druck von derselben Firma. Da hatte ich mir mal so ein kleines Handout machen lassen, drucken lassen, und die Farben haben mir überhaupt nicht gefallen, die da rauskamen. Also die waren alle so rotstichig und eher so, also das war auf jeden Fall gar nichts. Es hat sich herausgestellt, es war eine Kombination aus einem mies kalibrierten Monitor und einem nicht durchgeführten Softproof, und naja, man lernt halt daraus, sag ich mal, und wird irgendwann schlauer. Naja, so ist es halt. Also mittlerweile bin ich da bei meinen Bildern sehr pingelig. Die Bilder von die Leute einreichen bei uns, die habe ich da natürlich nicht in der Hand. Da kann ich immer nur hoffen, dass die Leute natürlich an einem kalibrierten Monitor gearbeitet haben und wissen, was sie zeigen wollen.
Also ich kann halt leider, also ich tue das jetzt echt nur ungern, aber viele von euch da draußen werden sich das jetzt innerlich eh schon die ganze Zeit im Kopf herumschreien. Ja, iPhones und ja, Apple Displays sind von Werk aus schon recht gut kalibriert. So, das war jetzt auch noch so ein kleiner Service-Tweet, wo ich sagen muss, also man, wenn ich mir, und ich bin echt kein Fan, ne, aber wenn ich mir jetzt nur mal angenommen ein Vergleichsdisplay nehmen würde, jetzt als Handy, dann würde ich halt eins von einem iPhone nehmen.
Ja.
So leid ist, so sehr es mir irgendwie auch schmerzt, das jetzt zu sagen.
Nein, du hast vollkommen recht. Aber, ich sage, und wie immer, jetzt bin ich der mit dem Aber. Gerne. Wie immer gibt es ein Aber. Bitte. Nein, die sind in keinster Art und Weise kalibriert. Und nein, die sind nicht mal annähernd echt, sondern Apple hat die größte, wenn du dir mal anschaust, was die für Sättigung reinhauen beziehungsweise Kontrastanhebungen machen, dann wird es mir schlecht. Aber ich sag trotzdem,
das kann man ja ausstellen.
Aber ich sag trotzdem, dass du hast gesagt standardmäßig, und standardmäßig liefert Apple seine Geräte so aus, dass eine fürchterliche Sättigung eingestellt ist und eine fürchterliche Kontrastanhebung. Und Tatsache ist aber, das ist das, was uns gefällt. Also deswegen möchte ich es jetzt gar nicht verteufeln, weil das ist das, was uns gefällt. Es hat aber mit einer reellen Wiedergabe eines kalibrierten Monitors überhaupt nichts zu tun.
Also das taugt nichts, um, ne, das taugt nichts, um Druck vorzubereiten.
Genau, überhaupt nicht. Genau.
Aber
es ist das beste,
die Leute haben halt dieses Display und gucken sich damit das Bild an. So, ich kann übrigens, kein Scheiß, ich habe jetzt ein Samsung, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, ja. Und da kann ich halt auch einstellen, will ich jetzt die lebhaften Farben oder will ich die natürlichen Farben in Anführungsstrichen, ne? So, natürlich mag ich für mich persönlich das Lebhafte auch besser, ja. Ich habe es aber immer auf natürlich gestellt, weil ich mir eben da meine Bilder auch angucke, ja. Aber Fakt ist, die meisten von euch da draußen, insbesondere die, die mit Fotografie nichts am Hut haben, die kriegen das mit lebhaft ausgeliefert, und das bleibt so, weil die nicht mal wissen, dass man das überhaupt umstellen könnte. Ja? Und das ist auch korrekt. In Ordnung, weil ich mag es auch, wenn es ordentlich knallt.
Absolut.
So ist halt so.
Bin ich absolut bei dir. Was ich aber zum Beispiel schlimm
finde. Omas alter Fernseher, sagt man immer.
Was ich schlimm finde mittlerweile ist, also ich habe es jetzt wieder gesehen, und die Tochter war da, die hat ein iPhone 14. Oder 13, was ist das neue? 14, ne? 14, glaube ich.
Ich habe keine Ahnung.
Egal. Ich habe mir auf jeden Fall ein Schwarz-Weiß-Bild von mir auf diesem Ding angeschaut, und ich habe in den Tiefen nichts mehr gesehen. Weil die Kontraste an dem Ding so schlimm waren, dass der im Endeffekt die Tiefen hat absaufen lassen. Und das ist halt dann traurig für mich als Fotograf, weil da sage ich halt, okay, dann kann ich aber das Bild gleich schwarz-weiß machen. Also einfach alles schwarz und zwischendrin ein weißes Gesicht, ja, okay, das ist dann der gleiche Effekt. Also das ist dann so ein bisschen traurig, und ich habe mir dann als Vergleich selbst mal Bilder von Vincent Peters auf dem Handy angeschaut, und da muss ich sagen, und der fotografiert ja auch sehr dunkel außenrum bei seinen Schwarz-Weiß-Bildern, und selbst da siehst du fast nichts mehr. Also der hat ja, der lebt von seinen Kulissen, und selbst da siehst du fast keine Kulissen mehr, weil das Ding einfach komplett absäuft. Und das ist halt traurig dann irgendwo. Weißt du, was ich meine? Das ist, finde ich persönlich nicht schön, aber es entspricht halt unserem Geschmack, oder vielleicht resultiert auch unser Geschmack aus diesen Ansichten. Also, dass wir sagen, wir haben uns das jetzt jahrelang angeschaut und deswegen gefällt es uns. Keine Ahnung, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, aber Fakt ist, die Leute wollen es halt so. Naja, ist halt so. Hat aber, wie gesagt, nichts mit dem Arbeiten an einem kalibrierten Monitor zu tun, weil da sollte es schon einigermaßen verbindlich sein am Ende des Tages.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ja, das ist, also ich bin gespannt, ich mache ja immer den Aufruf, ich meine selten, sagt ihr irgendwie wieder was dazu, aber ich mache nochmal den Aufruf, wenn ihr da mal wieder die Wahrheit mit Löffeln gefressen habt und jetzt hier die ganze Zeit schon irgendwie mit Schaum vom Mund und Kiefer malend irgendwie jetzt hier die letzten 10 Minuten euch angehört habt, gebt uns doch mal ein bisschen, ja, einen Input darüber irgendwie, wie man es richtig macht, wie ihr es macht, weil es ist ja so, wir lernen ja alle voneinander und ihr da draußen seid unser Schwarmwissen. In diesem Sinne, gebt uns doch mal ein Feedback, einen Input, was ihr zu diesem ganzen Thema Farbkalibrierung, Farbechtheit und auch vielleicht darüber irgendwie, ist das wirklich so wichtig oder nicht, ja? Also ist die Schwarz-Weiß-Fotografen da unter euch, vielleicht haben die eine andere Meinung zu. Whatever. Oder die Out-of-Camp-Fotografen, ja. Ich bin gespannt, Leute. Lasst uns mal ein kleines Feedback da und wie immer gerne nochmal 5 Sterne, ne, wenn ihr schon dabei seid. So.
Jo, genau. Ja, das war doch das Wort zum Montag. Von daher stimmt's auf jeden Fall. Ja, und da wir dann jetzt auch schon irgendwie wieder bei 1,5 Stunden sind, würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir jetzt einfach mal Schluss für heute. Mhm. Und wie ihr wisst, zum Schluss kommt ja immer dem Martin seine Lieblingskategorie dieser Sendung, unnützes Wissen. Okay. Ja, das heutige unnütze Wissen betrifft das deutsche zweitliebstes Hobby, drittliebstes, viertliebstes, weiß ich gar nicht. Autos gewinnen immer mehr oder immer weniger oder verlieren immer mehr an, glaube ich, Wichtigkeit in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Mhm. Nichtsdestotrotz, der Traktorenhersteller Ferruccio Lamborghini, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, begann 1963 mit dem Sportwagenbau, weil er sich über den schlechten Service bei Ferrari ärgerte. Mhm. So. Könnt ihr euch jetzt denken, was ihr darüber wollt? Fakt ist, ich habe weder an Ferrari noch an Lamborghini, kann man beides nicht leisten. Nein, ich kann mir beides nicht leisten. Ja, aber mit diesem unnützen Wissen entlasse ich euch in die Arbeitswoche. Lasst euch nicht zu sehr ärgern. Schaut, dass ihr noch ein paar Bilder bekommt, bevor der Schnee losgeht. Ist so. Bevor die große Kältewelle kommt. Angeblich soll es ja einer der härtesten Winter seit letztens 20 Jahren irgendwie werden.
Ach komm, hör doch, doch auf,
haben, das haben, ist doch blanke Panikmache.
Das kann man jetzt doch noch gar nicht wissen.
Das hat irgend so ein schlauer Wissenschaftler, so Wetterfrosch da gesagt. Keine
Wenn
Ahnung.
Ihr wissen wollt, wie das Wetter wird, dann fragt meine Kachelmann. Und ich wette, der würde sagen, das kann man jetzt überhaupt noch gar nicht vorhersagen. Du kannst ja nicht mal das Wetter für die nächsten 4 Tage vorhersagen. Wie willst du jetzt sagen, wie der Winter wird? Also Leute, immer schön smooth bleiben da draußen. Grüße gehen raus nach Berlin. Meine letzte Erkenntnis für diese Episode: Berlin is a photographer's dream. Also ich muss sagen, so viele spannende, interessante Gesichter, die einem da in 10 Meter Gehwegplatte über den Weg laufen. So viele interessante Lichtsituationen und keine Ahnung. Leben würde ich da nicht wollen, ja, ganz ehrlich. Aber als Fotograf, der Hammer. Ich freue mich auf den nächsten Besuch. Liebe Grüße gehen raus an alle die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind und diesen Podcast hören. Und jetzt sage ich nochmal ciao.
Bis nächste Woche. Ciao.